Gleich wollen wir sprechen über den internationalen Topfußball in Europa im Fußball der Männer. Vorher habe ich aber noch eine wichtige Mitteilung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn unsere Bankverbindung wird sich ändern, irgendwann ab dem 19. März. Das ist extrem ätzend für uns, ist auch nicht unsere Entscheidung, denn wir werden damit sicherlich Daueraufträge verlieren von Leuten von euch, die einen Dauerauftrag abgeschlossen haben. Deswegen bitte ich euch sehr, sehr herzlich, bitte geht auf rasenfunk.de und im Menü rechts oben, da könnt ihr euch registrieren für den Rasenfunk Supporters Club. Das bedeutet erstmal nur, dass wir eine E-Mail-Adresse von euch bekommen und ihr auf dem Mailverteiler aller Rasenfunk-SupporterInnen landet. Keine Angst, gibt's kein Spam. 1 bis 2 Mails pro Jahr ist aktuell so der Schnitt. Und eben jetzt werdet ihr irgendwann ab dem 19. März eine Mail erhalten mit der neuen Bankverbindung. Und dann haben wir ein relativ enges Zeitfenster, in dem ihr dann bitte eure Daueraufträge ändert. Und dann hoffen wir, dass wir über diese Umstellung ganz gut hinwegkommen. Wir hatten das ja schon mal, als wir die GmbH gegründet haben, neue Bankverbindung, da sind uns so 15 bis 20% des Supports ist uns da verloren gegangen. Das hat wehgetan, deswegen bitte registriert euch und bitte habt's auf dem Schirm. Ab 19. März wird sich das ändern. Jetzt geht's aber los mit der regulären Folge. Wir sprechen mit Daniel Zander, Uli Hebel, Alex Troika und Mario Rieker. Abfahrt.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Cristiano, che golazo! Gol!
Der Blick auf andere Ligen.
Die Herren, schön, dass ihr da seid. Hi. Es wird mir zugenickt. Hier sind echte Podcast-Profis am Werk. Stark. Wir müssen gleich reingehen. Alex, es wird jetzt sein Thema, aber es wird unser aller Thema. War das gestern ein Double-Touch bei Atletico Madrid im Elfmeterschießen gegen Real Madrid? Ich habe es gelesen. Ich habe ausgemacht, weil ich mir gedacht habe, na gut, das wird jetzt Real Madrid irgendwann in der Verlängerung gewinnen. Das möchte ich nicht sehen. Grüße an Nils, es tut mir leid, aber ich möchte es einfach, ich habe es zu oft gesehen und habe es dann beim Zähneputzen im Kicker-Ticker gelesen. Und da stand einfach nur drin, VAR-Check, Doppelberührung. Da dachte ich mir, oh je, er ist ausgerutscht und meine Güte, ja, das kann passieren. Und dann habe ich irgendwann später, ich gebe zu, nachts, dann die Bilder dazu gesehen. Ich sehe die Berührung nicht. Alex, du bist natürlich völlig unbiased bei diesem Thema. Siehst du die Doppelberührung?
Ich bin tatsächlich deswegen unbiased, weil ich gestern das Spiel getickert habe für die Kollegen von The Zone.
Ich dachte schon für Kicker, und das wäre jetzt unangenehm gewesen.
Da muss man natürlich unbiased sein als Sportjournalist und ich konnte es nicht erkennen, ganz ehrlich. Also in gestern ja sowieso nicht. Heute hast du auf Social Media, auf Twitter vor allem, siehst du ja hunderte super Zeitlupen. Ich glaube, TNT Sports hat da wirklich eine Mega-Slow-Mo mit Ranzoom und Lupe und dies, das. Und nicht mal da kann ich es erkennen. Deswegen ist es genug, es zu overturnen, wäre mehr meine Frage. Also ne, ist die Beweislast so groß, dass man etwas sieht, dass man sieht, oh, die vorherige Entscheidung war falsch. Nee, da ist der Double-Touch. Ich muss den Call overturnen. Das ist für mich nicht gegeben.
Möchte da irgendjemand widersprechen? Ich sehe, Daniel schüttelt den Kopf, Uli schüttelt den Kopf, Mario.
Ja, Uli, hast du das Spiel überhaupt gesehen? Nee.
Nee, hab das Spiel nicht gesehen, aber siehst hab du? Wie Max den, die Szene natürlich gesehen.
Also zum einen war ich da auch wieder negativ überrascht von meiner Seherfähigkeit. Am Tag davor habe ich ihn noch bei der Arbeit gesagt, Liverpool sollte jetzt ein Tor schießen, weil sonst hält Donnarumma mindestens 2. Und gestern habe ich bei der Verlängerung gesagt, also wenn es jetzt 1-0 bleibt vor der Verlängerung, dann bleibe ich jetzt sitzen und esse noch ein Eis. Ich wollte das Eis eigentlich gar nicht essen, so aus Gründen, aber dann habe ich es halt doch gegessen, weil da noch eine halbe Stunde Fußball war und dann
niemand hat so schwer wie gesagt, du. Ich musste ein Eis essen, weil ich musste noch Fußball gucken. Leute, macht die Kerzen an.
Dann sind die andere Personen ins Bett gegangen und habe ich gesagt, oh, wahrscheinlich gewinnt Real eh wieder im Elfmeterschießen. Und dann ist es genauso gekommen. Und also als die zweite Zeitlupe kam und glaube ich auch der Kollege Hagemann so kurz innerlich und akustisch zusammenzuckt, meine ich auch irgendwas erahnt zu haben. Aber dann guckt man sich's nochmal an und denkt, oh, reicht Erahnen dafür? Und dann sind wir wieder, Ach, ich weiß auch nicht. Also was soll das denn? Also das macht doch irgendwie den Fußball insofern nicht gerechter. Ich glaube, hat Bellingham sich da irgendwie, Bellingham meint es gleich erkannt zu haben und Vasquez auch, aber er verschafft sich dadurch ja nicht mehr einen Vorteil. Er wollte ihn ja da oben hinknallen. Im Zweifel sozusagen ist es sogar eh, ich weiß, rein regeltechnisch darf er ihn nicht zweimal berühren, aber also.
Wobei ich da aber jetzt weiß halt nicht, ob er ihn gesehen habe, dass es schon Leute gibt, die Regeln da anders auslegen und sagen, man darf einen bewegenden Ball, da darf man nicht quasi schießen. Und in dem Fall wäre es mehr oder weniger gleichzeitig. Aber das sind jetzt wirklich Details. Alex, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich würde gerne Manuel Gräfe zitieren, denn er ist ja manchmal ganz gern.
Was, der hat sich geäußert?
Auf Twitter, ausführlicher geäußert, ja. Und der zahlt offenbar an den Kollegen Musk. Er darf immer mehr schreiben, hat immer mehr Platz als ich. Ja, ich will das kurz vorlesen, denn.
Machst du bitte Punkte und so rein? Denn die werden ja fehlen.
Ja, es wird. Ja, dadurch, dass er offenbar jetzt die 8 Euro an Elon Musk zahlt, hat er mehr Platz und kann besser schreiben. Ne? Kann Satzzeichen und so machen. Deswegen, okay. Also ich lese vor. Manuel Gräfe hat sich dazu geäußert. Final zu Alvarez. Ist das klar und offensichtlich genug, um das Tor nicht zu geben? Fragezeichen. Es ist eine Definitionsfrage, wie man VAR eingesetzt wissen möchte. Und es ist sogar eine Klarstellung der Spielregeln nötig. Also er holt ein bisschen aus. Also Klarstellung, deswegen ist es überhaupt eine doppelte Berührung, fragt Gräfe. Wenn ja, fast gleichzeitig oder doch ein minimaler Kontakt. Es fühlt sich falsch an, das Tor im Elfmeterschießen nicht zu geben. Klarstellung, Spielregeln, Doppelpunkt. Es ist verboten, den Ball durch den Schützen zweimal zu berühren. Aber es ist eigentlich nur verboten, den Ball ein zweites Mal zu berühren, zu spielen, wenn der Ball im Spiel ist. Der Ball ist aber erst im Spiel, wenn er sich deutlich bewegt.
Genau.
Ist also möglich ein Widerspruch, den man dann aufgrund dieses Falles vielleicht mal klarstellen muss, also seitens der FIFA, der Regelhüter. Abgesehen davon sieht es bei Alvarez eher nach einem fast gleichzeitigen Kontakt aus. Für Gräfe eine harte und umstrittene Entscheidung, das war im Elfmeterschießen mit so viel Tragweite. Vielleicht sollten sich FIFA und UEFA das klarstellen, auch für die Zukunft. Also man liest, glaube ich, heraus, dass es für ihn dann vielleicht doch nicht so klar und offensichtlich war, dass man dieses Tor annullieren sollte, ne?
Aber davon abgesehen, Alex, also darüber kann man sich jetzt sehr ärgern. Ich finde es auch schwierig, wenn auf dieser Bühne so eine Unklarheit besteht. Also dann muss es eindeutig sein oder es muss aufgeklärt werden von der UEFA, aber von denen werden wir jetzt gar nichts hören. Also das ist so wie in vielen anderen Ligen auch, was Schiedsrichter angeht, da hört man im Zweifel erstmal gar nichts. Aber darüber hinaus gab es ja vorher auch noch ein Spiel und Atletico hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, es in 120 Minuten gegen Real zu regeln. Was ist da los, dass Atletico auf europäischer Bühne gegen Real Madrid, ich weiß gar nicht, wie lange man nicht mehr so gewonnen hat, dass man weitergekommen ist?
Also ich glaube erstmal, um die Statistik rauszukramen, seit 2014 haben sie 5-mal auf europäischer Bühne gegen Real Madrid verloren. Ich glaube 6-mal insgesamt international. Also sobald sie international auf die treffen, scheiden sie aus auf die verschiedensten dramatischen Art und Weisen. Ne? Champions League Finale, Kopfballtor Ramos in der Nachspielzeit, in der Verlängerung dann verloren. Im Elfmeterschießen in Mailand haben sie schon Champions League Finale verloren. Jetzt eben wieder im Elfmeterschießen gegen Real Madrid. Also es ist einfach ja Atleticos Kryptonit, der Stadtnachbar und vor allem die dramatische Art und Weise. Ne? Elfmeterschießen hier, Kopfball in der Nachspielzeit da und jetzt eben wieder Elfmeterschießen und vor allem aufgrund dieses vermeintlichen Double-Touches oder eben nicht. Das ist schon auch irgendwie die Story, ne? Dass Atletico so dermaßen viel ja Unglück, Pech hat, an sich selbst scheitert, an vielleicht dem Schiri scheitert, an ja dem Elfmeterpunkt im Rasen scheitert, das ist schon auch eine große Story, die man auch nicht immer logisch erklären kann. Ne? Gehört auch dazu. Also irgendwie hat da Atletico gegen diesen Gegner sehr, sehr viel Pech einfach.
Wobei ja auch Vinicius den Elfmeter verschießt. Also das, also im Gesamtkontext sieht das so aus, als ob Atletico da einfach eine Serie hat, die sich immer weiter fortsetzt. Und das ist dann, glaube ich, auch so. Aber im Spiel selber hat Atletico ja auch Glück. Also Vinicius verschießt den Elfmeter. Klar, man hat die eine Chance in der 88. Muss er rüberlegen, sage ich jetzt einfach mal hier als Sofa-Trainer. Aber gut, ist halt vielleicht auch ein bisschen einfacher, das hier zu machen und nicht im Stadion, wenn man diesen Ballkontakt hat im gegnerischen Strafraum. Aber Real hatte ja dann eigentlich ganz gute Möglichkeiten, hat auch auf den frühen Rückstand reagiert. Also wie würdest du es dann sportlich sehen, jetzt mal jenseits von Pech und Glück?
Also grundsätzlich ein Tor in der ersten Minute nach 27 Sekunden ist der optimale Start, der dir nur so gelingen kann. Und was dann auffällig war, dass sie in den nächsten, sagen wir mal, 20 Minuten nur hinten drin standen, Real den Ball überließen und auf Konter- und Umschaltmöglichkeiten setzten. Und da könnte man schon argumentieren, ey, wenn du sie direkt nach einer Minute erwischt, den Gegner, dann bleib doch dran mit deinen Fans im Rücken, ne? Mach doch weiter Druck, geh weiter drauf, versuch Real direkt den nächsten Tiefschlag zu geben. Aber sie ziehen sich zurück und das haben sie quasi das ganze Spiel über gemacht, dass sie wirklich abwarten, dass sie tief stehen im Block. Real Madrid hatte keinerlei Ideen, hatte eine sehr langsame Ballzirkulation, viel Ballbesitz natürlich, aber eben wurde auch kaum gefährlich und Atletico war zufrieden mit diesem Spielstil, dass man sagt, ey, wir stehen tief, wir haben das 1-0, wir sind auf Kurs Verlängerung Elfmeterschießen, also wir haben es egalisiert und jetzt versuchen wir sie im Konter, im Umschaltspiel irgendwie nochmal zu erwischen und das hat ja eigentlich sogar ganz gut geklappt, also sie waren die gefährlichere Fußballmannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit, hatten da drei Abschlüsse, die Courtois hielt. Ich kann mich an keine große Parade von Oblak erinnern, zumindest der ersten Halbzeit. Also eigentlich machten sie für mich zu wenig, ne, aufgrund dieses 1-0 in der ersten Minute. Aber gleichzeitig hat es ja trotzdem so funktioniert, dass sie die gefährlichere Mannschaft waren. Aber irgendwie den Hebel haben sie nie umgesetzt. Und wenn du dann natürlich im Elfmeterschießen ausscheidest, kannst du dich schon fragen lassen, warum bist du nie wirklich entschlossen aufs zweite Tor, aufs Siegtor gegangen? Sondern hast es aufs Elfmeterschießen ankommen lassen, An- und Abführung. Mhm. Das darf man Simeone schon mal fragen. Denn wie gesagt, ich glaube, wenn sie mehr Druck machen, klar, dann lässt du hinten mehr Räume zu für Mbappé, Vinicius. Die hatten keine Räume, mit der einen Ausnahme, der Elfmeterszene. Ne? Das war das einzige Mal, dass Mbappé mal Raum hat, zwei Gegner stehen lässt, tolles Dribbling macht, tief geht, gefoult wird. Ansonsten gab es nie Räume. Das heißt, sie haben Real Madrid nullified, wenn man so möchte, mit der Taktik. Also es hat funktioniert. Aber gleichzeitig kannst du schon argumentieren, ey, geht doch irgendwie aufs zweite Tor, nimmt ein bisschen mehr Risiko, lauft früher mal an, geht früher drauf, versucht mehr Ballbesitz zu haben. Vielleicht könnt ihr Real Madrid auch nach 90 oder 120 Minuten schlagen und seid gar nicht vom Elfmeterschießen abhängig. Also das sind so die, finde ich, sportlich-taktischen Geschichten dieses Spiels für mich. Mhm.
Ja, interessant. In den letzten 5 Spielen in La Liga hat man 4-mal 1-1 gespielt und einmal gewonnen gegen Real. Und man sagt ja immer, Defense wins Championships, aber halt nur gegen Teams, die das nicht extrem gewohnt sind, gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Da funktioniert das dann eben offenbar auf die lange Sicht dann doch nicht. Aber da steckt auch noch eine größere Diskussion hinter, auch mit anderen Teilnehmern, also anderen Vereinen, über die man da reden könnte, als nur über Atletico. Also das war das Ausscheiden von Atletico. Lasst mal in die Niederlande gehen. Feyenoord hat ja durchaus ein bisschen für Furore gesorgt in der Champions League. Das hörte aber dann irgendwann sehr schnell auf. Und jetzt hat man einen neuen Trainer, Daniel.
Genau so ist es. Vor gut 3 Wochen schon übernahm Robin van Persie den Club und ist hier eine absolute Vereinslegende und Vereinsikone, dort lange Spieler gewesen und war in den letzten Jahren dort auch Jugendtrainer in verschiedenen Jugendabteilungen, U18, U19, zweite Mannschaft. Und der soll jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen. Aber da es Feyenoord ist und Feyenoord aktuell nicht zur Ruhe kommen kann, aus irgendwelchen physikalischen Gründen, ist immer noch Unruhe da. Zur Erinnerung, genau, wir hatten eine Saison zu vergessen bei Feyenoord. Aktuell sind sie auf Platz 5. Sie sind aus dem Pokal raus. Sie sind jetzt auch gegen Inter aus der CL geflogen und haben im Lauf der Saison auch Brian Priske entlassen und hatten jetzt die Hoffnung, oder haben die Hoffnung, mit Van Persie eine dauerhafte Lösung, eine Vereinsikone zu haben, um auch mal auf der Position Ruhe reinzubringen. Aber wie schon gesagt, Ruhe ist so ein Stichwort bei Feyenoord, was aktuell schwer zu erreichen ist. Und mit dem neuen Trainer kamen auch gleich Druck und neue Fragen und auch Kritik. Zum einen muss man sagen, dass Van Persie ja in der Saison bei Herrenfeen eigentlich angestellt war und ist dann mitten in der Saison jetzt gewechselt von Herrenfeen zu Feyenoord. Und das fand auch SC Herrenfeen nicht ganz so doll. Und da hat auch Generaldirektor De Haan gesagt, auch öffentlich, naja, der Zeitpunkt ist schon ungünstig für uns. Wir hätten Robin van Persie gern bis zum Ende der Saison gehalten. Haben das öffentlich so formuliert. Das heißt, er hat sich zumindest in Herrenfeen keine Freunde gemacht. Immerhin bekommt der Club eine Ablötesumme. Wie hoch die ist, wird nicht gesagt, aber niedrig wird sie jetzt, glaube ich, nicht sein. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Entschädigung. Und die eigentliche Frage, die man sich dann auch stellen muss, warum holt Feyenoord eigentlich jetzt mitten in der Saison Robin van Persie in einer Saison zu einem Zeitpunkt, wo ja sofort Druck drauf ist. Feyenoord muss auf Platz 3 eigentlich landen in der Liga, um noch die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Die ersten beiden Plätze, da wäre man sicher dabei, aber die sind eigentlich unerreichbar für Feyenoord. Das sind Ajax und PSV drauf. Also Feyenoord hat jetzt 11 Punkte Rückstand auf Eindhoven und noch mehr auf Ajax. Das wird nichts mehr in dieser Saison. Und auch Platz 3 ist eigentlich, ist nicht gesagt, dass Feyenoord das relativ einfach erreichen kann. Da ist jetzt Utrecht drauf. Die haben auch schon 5 Punkte Vorsprung auf Feyenoord. Und Utrecht hatte jetzt zuletzt auch einen Durchhänger, aber die haben sich auch wieder gefangen. Und ich traue Utrecht auch zu, Platz 3 zu landen am Ende der Saison. Und auch Twente, die auch noch vor Feyenoord stehen, machen eine sehr gute Saison. Das heißt, Van Persie ist gleich unter Druck. Und zwischen Van Persie und Priske war Pascal Bosrath als Interimstrainer in der Seitenlinie bei Feyenoord. Und da ist schon die Frage, warum hat der eigentlich nicht die Saison zu Ende trainiert? Hätte er sagen können, okay, er hat es gut gemacht, er hat in der Liga gleich gegen Almere gewonnen, er kam gegen Milan weiter in der Champions League. Also die reinen Ergebnisse sprechen ja für Bosrath. Und da ist dann natürlich schon die Frage, wäre es nicht sinnvoller gewesen, Van Persie vielleicht erst am Ende der Saison zu holen, wo er dann auch, also zur neuen Saison zu holen, wo er eine Transferperiode hat, wo er eine Vorbereitungszeit hat, wo er seine Spielidee implementieren kann. Und da ist, ich glaube, ein Grund dazu bei Bosrath die fehlende UEFA Pro Lizenz. Also er hätte sowieso nur 4 Wochen ohne diese Lizenz trainieren dürfen in der Eredivisie und ab dann hätten Punkt und also erst Geldstrafen und dann Punktstrafen gedroht. Und meine Vermutung ist, dass Feyenoord dieses Risiko nicht eingehen wollte. Also ich glaube, geringe Geldstrafen hätte man als Verein in Kauf genommen, aber wenn es dann um Punktstrafen geht, die generell blöd sind, aber gerade in der Situation, wenn Feyenoord Dritter werden muss, wenn dann noch Punktabzüge drohen, das würde, glaube ich, die Mission Platz 3 nochmal erheblich erschweren. Und ich denke, man wollte einfach da zumindest auch rechtlich auf der sicheren Seite sein und hat sich dann dafür entschieden, Van Persie jetzt zu holen, auch gegen eine Ablösesumme und auch mit dem Risiko, dass er die Saison nicht auf Platz 3 abschließt, was dann wieder einen größeren Umbruch münden würde im Ende zur neuen Saison. Aber immerhin würde man so rechtlich auf der sicheren Seite stehen. Insofern, ja.
Und also das wird ja sehr wahrscheinlich der Grund sein. Gleichzeitig glaubt man ja an Van Persie, der bisher auch nur bei Feyenoord Trainer war, also im Jugendbereich und dann später ja doch im Jugendbereich, dann zu Herrenwegen gewechselt ist und jetzt eben quasi zurückkommt. Also man muss ihm ja vertrauen und darauf vertrauen, dass er ein guter Trainer ist und es schafft eben auch in dieser Situation eine Verbesserung herbeizuführen und dann musst du ihn eigentlich früh holen. Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du ihn auch gleich holen. Dann kannst du nicht sagen, der Druck ist jetzt zu groß, plus der Interimscoach hat sowieso ein Verfallsdatum, also eben als Hauptcoach wegen seiner fehlenden Trainerlizenz. Aber was ist denn dein Eindruck? Ist denn Robin van Persie auch ein annähernd guter Trainer, wie er als Spieler war? Weil wir ja gerade bei ehemaligen Spielern immer diesen Bias haben. Ich meine, wir alle haben den Kopfball vor Augen, wenn wir über Robin van Persie sprechen. Das ist einfach so. Und ich schaue mir ein aktuelles Bild von ihm an und denke mir so, Wahnsinn, der sieht noch so aus wie früher, nur noch viel besser. Warum sehe ich mit 41 nicht so aus? Aber das ist ein anderes Thema. Aber was kann denn Robin van Persie als Trainer?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also rein von der Statistik ist es jetzt vielleicht nicht der Trainer, den man sofort auf dem Zettel hat. Also bei Herrenfeen hatte er 9 Siege, 6 Remis und 11 Unentschieden. Also eher eine leicht negative Bilanz. Dazu gab es so schöne Spiele, wie es 9:1 gegen PSV verloren hat, wo er sich danach hingestellt hat und meinte, er sei stolz auf die Spieler. Genau, das musste ich erstmal trauen. Nach so einer herben Klatsche, und Klatsche ist ja eigentlich fast schon untertrieben, zu sagen, ich bin stolz auf die Spieler. Also es ist schon so, dass er jetzt nicht irgendwie die Top-Bilanzen hat, aber ich finde ihn vom Gesamtpaket, vom Spielstil einfach extrem zumindest spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Feyenoord vielleicht besser funktioniert als bei Herrenfeen. Also er hat selbst gesagt, er will Offensivfußball, er will Unterhaltung und die hat er mit Herrenfeen auch geliefert, also vorne viel Tore geschossen, hinten viel kassiert, es war eigentlich nie langweilig bei Herrenfeen. Er sagt selbst, Guardiola ist ein Vorbild und das hat er auch bei Herrenfeen versucht umzusetzen. Also Herrenfeen ist ja jetzt eigentlich so ein, ich sag mal, das ist ein Verein aus der Eredivisie, hat dort extrem viel Ballbesitz etabliert. Ich glaube, Herrenfeen hatte nach WSW die meisten Ballbesitzphasen in der Liga, lässt hinten auch Kurzpassspiel aufbauen, der Torwart wird ins Spiel integriert, ist ein mitspielender Torwart, presst viel, hat hohe Ballgewinne und das mit, und er hat es geschafft, das mit Herrenfeen zu implementieren, was an sich schon eine gute Leistung ist. Das Problem ist, dass er, glaube ich, dazu zu forsch ist, und zu viel möchte in meinen Augen. Also er entscheidet sich dann gerne mal im Zweifel für den Spieler, der technisch versierter ist, als für den zweikampfstarken, robusten Spieler. Und das führt vor allem dazu, dass er bei Ecken und bei Freistößen sehr anfällig ist und dass das Team ist sehr anfällig. Er setzt bei den Standards eigentlich fast nur auf Manndeckung. Du hast irgendwie keinen Blocker, du hast kein reine Raumdeckung. Und diese Kombination aus reiner Manndeckung und zweikampfschwachen Spielern ist bei Ecken und Freistößen keine gute Kombination. Und das musste Herrenfeen dann auch erfahren in der Liga. Also es ist vielversprechend, würde ich sagen, seine Spielidee und auch unterhaltsam. Und die Frage ist halt, ob es bei Feyenoord dann funktioniert. Also ich kann es noch nicht beurteilen. Wir hatten jetzt ein 0-0 gegen Nijmegen in der Liga. Das war eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Tristesse. Nijmegen hat sich dann hinten reingestellt und Feyenoord hat noch keine Lösung gefunden mit Ball. Und in der CL ist man jetzt rausgeflogen gegen Inter. Wobei das aber auch, glaube ich, an der individuellen Klasse von so einem Thüram zum Beispiel davon von Inter allgemein lag. Also es ist doch jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen konnte, nach den drei Spielen kann man da was beurteilen. Ich glaube, es wird sowieso erst spannend nächste Saison. Also Feyenoord laboriert aktuell an einer großen Verletzungsmiserie. Also Quentin Timber zum Beispiel ist wieder verletzt und da mussten sie im Winter ja Ribbenes abgeben. Also der Kader ist momentan sowieso auf Kante genäht. Und auch gegen Inter musste man zwangsläufig auf sehr viele Jugendkräfte und Reservisten zurückgreifen. Und es wird, glaube ich, wirklich spannend, wenn nächste Saison die Verletzten zurückkehren, wenn nächste Saison neue Spieler gekauft werden, was dann Van Persie mit so einer Vorbereitungszeit macht. Und eine Sache muss ich noch kurz erzählen, weil Van Persie bei Herrenfeen das schon gemacht hat. Er ist einer der wenigen Trainer, die nicht mit einer festen Nummer 1 im Tor in die Saison gegangen sind. Also in Herrenfeen hattest du Andries Noppert und Mickey van der Haart und die haben sich nicht abgewechselt. Bei Brighton war es ja, glaube ich, mal so, dass die beiden Töter Verbrücken und weiß nicht, wer der andere war, nicht immer so abgewechselt haben von Spiel zu Spiel. Und Van Persie macht das wirklich abhängig vom Gegner und von der gleichen Ausrichtung. Dann spielt mal drei Spiele Noppert, dann mal zwei Van der Haart. Da gab es auch schon sehr viel Kritik und Rumoren natürlich. Und ich bin sehr gespannt, was bei Feyenoord passiert, wenn Bailo wieder fit ist. Bailo ist noch verletzt, der ist raus die Saison. Aktuell steht Wellenreuter im Tor. Und bin ich auch gespannt, ob er das bei Feyenoord dann kommende Saison, wenn beide wieder fit sind, auch so macht.
Einer der vielen Schalker, der dann Champions-League-Erfahrung gesammelt hat, nicht mehr bei Schalke. Mario, du wolltest noch was?
Ja, ganz kurz, weil ich Feyenoord tatsächlich ein paar Mal gesehen habe, auch unter Boskhaart und jetzt unter Van Persie. Also was man tatsächlich auch gegen Inter schon gesehen hat, wo ehrlicherweise schon vor Anpfiff des Hinspiels für mich klar war, wer da weiterkommt. Und dann hat Wellenreuther auch nach dem zweiten Spiel gesagt, es ist einfach tatsächlich ein Klassenunterschied. Und den hat man teilweise auch gesehen, nicht nur wegen der Verletzten. Aber das, was du gemeint hast, offensiv und wild war es auf jeden Fall, was Van Persie angeboten hat. Also obwohl das Hinspiel durch das frühe Tor auch schon entschieden war, wurde es für mich als Kommentator auch nie langweilig, weil die draufgegangen sind wie die Verrückten,
ja.
Teilweise auch ein bisschen unstrukturiert im Anlaufverhalten und dann Inter sich irgendwann gesagt hat, was man ja von denen auch nicht immer, also die verwalten ja gerne dann auch mal ein 1-0, 2-0, aber da hatten die dann irgendwie das Gefühl, ach so, wenn das so ist, dann überspielen wir jetzt auch eure Linien und dann ist es zu unfassbar vielen Torchancen gekommen auf beiden Seiten, wo ich auch dachte, ja, ich glaube, so den offensiven Matchplan hat man auf jeden Fall erkannt bei Van Persie. Genau, aber ja, wahrscheinlich sehen wir sie ja dann nächstes Jahr leider nicht in der Champions League, aber dann kann er ja da Neuaufbau betreiben.
Ja. Also man muss schon sagen, dass sich Van Persie auch nicht beirren lässt, ob des Gegners. Also da ist egal, ob das nominell Abschlusskandidat ist oder ob das Inter Mailand ist. Er zieht seinen Stiefel relativ konsequent durch. Das kann in manchen Momenten gut sein, das kann in manchen Momenten hinten losgehen. Aber spannend wird es erst ab der nächsten Saison, wenn Van Persie da mal ein bisschen Zeit bekommt und er aus dem Feuer schöpfen kann. Ja, TL, ich bin auch skeptisch. Ich glaube wirklich eher, dass Utrecht oder Enschede auf Platz 3 landen werden und die Chance haben werden, sich zu qualifizieren. Aber ich denke, mindestens in der Europa League dürfen wir sie dann sehen.
Also, der Feyenoorder Junge, er ist zurückgekehrt zu seinem Verein und lässt interessanten Fußball spielen. Mario, wenn du eh gerade mit dabei bist, dann lass uns bei interessanten Fußball verbleiben. Ich frage mich, ob wir das jetzt einfach so durchziehen werden bis zum 14. Mai oder wann auch immer dann genau, dass wir sagen, meine Güte, ist das spannend an der Tabellenspitze in der Serie A. Was ist da jetzt alles wieder passiert zuletzt?
Ja, genau. Ich habe gedacht, ich bringe mal ein Positiverlebnis mit, weil man könnte natürlich auch schon wieder über Milan reden, man könnte über Juve reden, aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen jetzt Spannung im Meisterkampf und der ist ja kaum gegeben in Europas Top Ligen. Ich glaube, in Spanien ist auch noch ein bisschen was los.
Ein bisschen spannend.
Wir haben die Konstellation, dass Inter gerade Tabellenführer ist mit 61 Punkten dahinter, Napoli mit 60 Zählern und wieder nur zwei dahinter Atalanta. Und tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, traue ich es allen drei Teams zu, dass sie das bis Mitte, Ende Mai durchziehen, auch wenn sie ganz unterschiedliche Restprogramme haben und eigentlich die Stärken auch Kaderbreite bezogen schon unterschiedlich sind, aber das gleicht sich durch das Restprogramm aus. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel sagen würde, dass Inter einen viel breiteren Kader hat als Napoli und Napoli ist zuletzt auch so eine kleine Schwächephase hatte, viele Unentschieden, unter anderem aber auch im Topspiel gegen Inter, wo sie kurz vor Schluss einen Ausgleich gemacht haben, was dann wieder sich angefühlt hat, glaube ich, wie ein Sieg, weil da hätte Inter wegziehen können, hat halt Napoli tatsächlich bis auf eine Partie gegen Milan, die man ja tatsächlich nicht mehr als Spitzenmannschaft bezeichnen kann, und gegen Bologna nur noch Teams ab Platz 10 im Restprogramm. Und bei Inter kommt noch der Pokal dazu, wo es im Halbfinale Hin- und Rückspiel ein Derby geben wird gegen Milan. Wir wissen alle, Inter wird jetzt dann Anfang April zwei Spiele gegen die Bayern haben und dann danach wahrscheinlich noch die zwei Partien im Halbfinale der Champions League. Also da ist auf jeden Fall so der Belastungsfaktor relativ hoch. Bei Atalanta müsste man eigentlich meinen, dass die relativ jetzt schnell raus sein werden, weil sie ein unfassbares Restprogramm haben. Also die haben jetzt als nächstes jetzt am Wochenende Heimspiel gegen Inter. Wenn sie das gewinnen, sind sie punktgleich mit denen und es ist Atalanta zuzutrauen. Die haben Juve im Allianz Stadium 4-0 weggefiedelt am vergangenen Spieltag. Das war auf jeden Fall nochmal ein Statement und ja, da kann ich allen nur empfehlen. Christian Bernhard ist auch mit dabei, mit Carsten Fuß. Ich bin da leider im Neckarstadion. Und Max, du musst ja auch Bundesliga gucken. Ich würde aber allen, die auf Stuttgart-Leverkusen verzichten können, empfehlen, Atalanta-Inter anzugucken.
Ich bin großer Freund vom Second Screen. Glaubt mir, Fußball ist die perfekte Sportart dafür. Es passiert ganz selten auf beiden Bildschirmen gleichzeitig was. Also auf jeden Fall beides gucken.
Also ich glaube, ob es ein Dreikampf bleibt, können wir Mitte April sagen, weil Atalanta, wie angesprochen, die spielen gegen Inter, dann bei der Fiorentina, zu Hause gegen Lazio, gegen Bologna, bei Milan. Das sind die nächsten Aufgaben für Gasperini und Co. Wenn es einer Mannschaft zuzutrauen ist, dann würde ich sagen, aber Atalanta, also ich würde zum Beispiel aus Napoli-Sicht eher Angst vor diesen vermeintlich kleinen Gegnern haben, die sich hinten reinstellen, weil unter Antonio Conte im Vergleich zu den anderen beiden Mannschaften, wenn man sich auch mal das Torverhältnis anguckt, defensiv gesehen sind sie alle relativ ausgeglichen, aber Atalanta und Inter haben fast 20 Tore mehr geschossen als Napoli. Also dieser, den haben wir auch, ich glaube, in der Hinrunde ein, zweimal angesprochen, der Minimalismus, den Conte praktiziert, ist eventuell fällt er denen natürlich in so einem Spiel gegen einen sehr tief stehenden Gegner irgendwann auf die Füße. Aber ja, also es ist unfassbar spannend und ich hoffe sehr, dass es genauso bleibt. Und
vor allem, es sind ja drei gute Geschichten. Also bei Inter hast du halt Die haben es schon geschafft, sich an die absolute, auch europäische Spitze zu spielen, ohne das aber krönen zu können. Und das könnte in dieser Saison drin sein. Du hast da ja auch schon deinen Tipp ein bisschen mit einfließen lassen gerade. Bei Napoli haben wir die Conte-Geschichte und im Grunde, dass wir alle genau wussten, was passiert. Und jetzt tun sie es aber auch und es ist schön, das zu sehen. Also es ist ja genauso, wie wir es vor der Saison gesehen haben. Und Atalanta ist halt zum einen, haben sie diesen europäischen Erfolg jetzt im letzten Jahr sich geholt. Und es ist qua der ganzen Geschichte dieses Vereins und des Umfelds, ist es einfach immer noch Wahnsinn, dass so ein Team auch mal Erfolg hat. Also, weißt du, in Deutschland steigen die deutschen Atalantas, die steigen alle ab. Und wissen jetzt gar nicht, ob sie irgendwie in der zweiten Liga noch weiter eine Lizenz
bekommen. Warte, wer ist das deutsche Atalanta, Max? Du liebst doch immer diese Quervergleiche.
Naja, also Schalke kannst du da auf jeden Fall,
okay,
glaube ich,
sagen. Schalke ist das deutsche Atalanta.
Hätte ich gesagt, so. Gut, okay. Ich bin natürlich noch ein bisschen geprägt von dem Ultra-Film über Atalanta, den Mario und ich auch zusammen gesehen haben. Aber so in der Fanatik, aber auch in dem, was die Region dann vielleicht gar nicht für alle dort lebenden, arbeitenden und nicht arbeitenden Bevölkerungsteile zu bieten hat. Vielleicht. Aber es muss immer schief sein, so ein Vergleich. Aber
ja. Mario, wer ist für dich das deutsche Atalanta?
Oh ja, auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Werder Bremen kommt jetzt, dachte
ich. Nee, SC Freiburg vielleicht.
Oh.
Also, aber tatsächlich nur aufs Sportliche bezogen. Mhm. Also, wenn man auch diesen Quervergleich anstreben möchte, wenn jetzt Gasperini geht, steht zur Debatte, dass der U23-Trainer gerade der in Bergamo tatsächlich, da lassen die auch alle durch alle Jugendmannschaften das gleiche System spielen, dass der dann übernimmt, der wiederum selber auch jetzt nicht so viele wie Julian Schuster, aber auch ein paar Spiele als Profi unter Gasperini gemacht hat, das könnte irgendwie passen. So, wenn sollte Gasperini sich da wirklich mit dem Pokal verabschieden und dann ein Sabbatical machen, dass er nach 2 Monaten abbricht, weil er merkt, dass er zu Hause es gar nicht aushält und wieder irgendwo trainieren muss und dann wird er Juve-Trainer und irgendwie sowas. Bei Christian Streich hält es ja tatsächlich ganz gut aus.
Dortmund? Naja, okay. Ist was anderes. Okay, aber es
genau,
ist.
Genau, aber es ist halt schon auch so, es gibt so viele, viele irgendwie Punkte, die dann irgendwie einen Fußballromantiker bei Atalanta auch anspringen. Jetzt hat Gasperini, ist hinter Trapattoni der Trainer mit den meisten Spielen für einen einzigen Verein. Ich glaube, also in der Serie A fast 340 Spiele schon. Bei Trapp sind es ein bisschen über 400 bei Juve. Martin de Roon, auch so ein kleiner unsung Hero für mich immer, der da auch ewig im Verein ist, hat einen Rekord eingestellt für einen Spieler, der die meisten Partien unter einem einzigen Trainer in Italien gespielt hat. Davor war es Name-Dropping, Sebastian Frey, wer hat ihn noch auf dem Schirm, unter Cesare Prandelli.
Florenz-Torhüter.
Ja, genau. Also, ja, wäre wünschenswert, dass es einen Dreikampf bleibt. Und bei Napoli ist es halt tatsächlich so ein bisschen now or never, weil die werden nächstes Jahr mit Champions League unter Conte das nicht durchziehen können. Und ich hatte vor 2-3 Wochen das Gefühl, jetzt müssen sie abreißen lassen, weil sie tatsächlich auch der sehr dünne Kader und der rotiert ja eh ungern und dann fällt ihnen Neres aus. Und sie haben ja zur Wut der Tifosi überhaupt nichts im Winter gemacht oder fast gar nichts, weil sie auch einfach mal gesagt haben, wir behalten jetzt das Geld für Kvaratskhelia und geben es nicht großartig aus oder verteilen es über mehrere Spieler, die aber auch nur ein bisschen Ergänzung sind unter ihm. Gilmore etc. Kann man da nennen. Aber ja, von daher muss es eigentlich dieses Jahr funktionieren bei Napoli. Und man hat auch bei allen dreien, um das dann vielleicht so zum Abschluss des Themas zu nehmen und vielleicht auch schon so ein kleiner Ausblick auf die Champions League, weil was alle drei Vereine gerade, würde ich sagen, vereint, ist, dass sie ein unfassbar krasses Mannschaftsgefüge haben. Also bei allen habe ich das Gefühl, also bei Inter hast du, Lautaro Martinez ist 90 Minuten draußen, ist gemeinsam mit Arnautovic der Erste, der beim Jubel an der Eckfahne bei allen steht. Alle freuen sich für alle. Bei Napoli hast du Raspadori, der erst unzufrieden ist, dass er nicht spielen darf, dann muss er jetzt und ist auf einmal da und alle freuen sich mit ihm. Giovanni Simeone ist damit zufrieden, dass er 5 Minuten jedes Spiel mal bekommt und ist sonst auch der Erste irgendwie bei jedem Torjubel, der mit reinspringt in die Traube. Und Atalanta ist ja so gefestigt und zusammengewachsen in den Jahren. Also ich glaube, dass das tatsächlich, und das ist immer wieder schön zu sehen, wenn man merkt, dass solche weichen Faktoren doch auch ausschlaggebend sein können für Erfolg im Fußball. Und genau, ich glaube, dass bei Inter ist das eine Sache auf jeden Fall, auf die sich Vincent Kompany und Kollegen einstellen müssen, dass dann eine eingeschworene Truppe mit viel Qualität auf sie zukommt.
Also, in der Serie A. Es bleibt spannend. Was allerdings nicht spannend ist, ist das Ende der Premier League-Tabelle. Uli, wir wollen sprechen über den FC Southampton. Matt Le Tissier, also wenn wir schon bei Name-Dropping sind, Le God, er hat wahrscheinlich eine Träne im Auge, weil das ist ja wirklich, wirklich düster bei Southampton. 28 Spiele, festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, 9 Punkte. Ist der Tasmania-Berlin-Vergleich, wie weit hergeholt ist der noch?
heute hast du es aber wieder mit Vergleichen. Die sind auf dem Weg. Es gibt noch ein Team, das war eine historische, also man muss ja immer sagen, 38 Spiele. Und Derby County hat in der Saison, ich glaube, es 2007, 2008 müsste es gewesen sein, haben die 11 Punkte geholt insgesamt. Mhm. Und ich habe tatsächlich nochmal nachgefragt bei einem Podcast, mit dem wir so eine kleine Freundschaft pflegen. Bei Derby County, die reiben sich schon ein wenig die Hände, weil sie denken, die sind so mies, könnte sein, dass die uns den Rekord abnehmen.
Aber die haben doch noch 10 Spiele, um noch 2 Punkte zu machen, um den Rekord einzustellen. Ja, oder ein Sieg und dann hätten sie es.
Aber hast du sie mal gesehen?
Nein, natürlich nicht.
Ich leider zu oft und deshalb, oder das heißt leider, es ist ja irgendwie auf eine Weise unterhaltsam, was die mitunter verbrechen, also Spaß beiseite, für die sehr, sehr junge Mannschaft, für den sehr, sehr jungen Kader, da sind durchaus gute Leute mit dabei, tut es mir echt fast leid, wie die sich Woche für Woche zeigen. Jetzt fairerweise war gegen Liverpool eine Hälfte dabei, die beste war in der Saison, aber in jedem Fall unter Juric. Fairerweise, es gibt keine Konkurrenz. Also alle anderen Spiele sind mitunter, das ist wahnwitzig, was die da verbrechen an Fehlern und so weiter. Und es ist nicht gesagt, und bei Southampton selbst haben sie auch die Angst davor, dass die vielleicht einfach gar nicht mehr punkten, wenn es so weitergeht.
Und also hat schon mal jemand die Jahresbilanz oder die Saisonbilanz von Ivan Juric gerade ausgerechnet? Also bei der Roma waren es 4 Siege, mit Southampton waren es jetzt 2 Siege in 13 Spielen für Southampton und 12 für die Roma, also 25. Und er hat immerhin 6-mal davon gewinnen können. Aber also hat das mit ihm zu tun oder ist das jetzt ungerecht, wenn ich da eine Verbindung herziehe? Aber Matsumis hat mich angefunkt, ich soll das nochmal kurz ansprechen.
Ist er ein Influencer jetzt?
Was Ivan Juric angeht schon, da hat er eine Meinung, habe ich gehört.
Ich glaube, der hat generell Meinungen. Also es hängt auch mit Juric zusammen. Wir haben im Podcast bei Bekanntgabe gesagt, es war ein bisschen random, die Verpflichtung seiner Zeit, als der auf Russell Martin gefolgt ist. Entweder das wird eine wundersame Rettung oder das ändert in der Massenschlägerei. Und im Moment ist die Massenschlägerei wieder sehr viel näher, weil es schon wieder Berichte gibt, dass er sich mit den allergrößten Teilen des Kaders derart gefetzt hat, dass das eigentlich gar nicht mehr weitergeht. Ich habe eigentlich Montag, Dienstag immer nur gewartet, dass jetzt die Entlassung bekannt gegeben wird. Die haben auch schon vorsichtshalber jemanden hochgezogen, der als Interimstrainer übernehmen könnte. Der Nachfolger in Danny Röhl, der schon mal da gearbeitet unter Hasenhüttl, soll schon feststehen. Ehrlicherweise, also der Vergleich, der da ist, der noch aus der bis dato letzten Premier League Saison kommt, ist Nathan Jones, den sie verpflichtet haben, warum auch immer damals, und das ging bodenlos schief, plus der hat die mitunter wildesten Pressekonferenzen gegeben, die ich jemals in meinem Leben von einem Trainer gehört habe, und alle Southampton-Fans schreiben unisono, das ist der kroatische Nathan Jones. Insofern ist auch unter Juric nichts besser geworden. Ich habe grundsätzlich die Idee verstanden, dass man einmal kehrt machen möchte zu dem Russell Martin Fußball, der besagt hat, religiös von hinten rausspielen, koste es, was es wolle, und im Notfall auch mal 5 Gegentore in einer Partie nach Ballverlust beim eigenen Aufbau. Das habe ich grundsätzlich verstanden. Es ist aber nicht besser geworden. Im Gegenteil, man könnte sogar argumentieren, dass die Schlüsselspieler, und da muss man jetzt aber wieder fairerweise dazu sagen, die sind jung, dass die Schlüsselspieler unter Juric sogar schwächer geworden sind.
Okay, das klingt alles wirklich gar nicht gut. Und ist das eine Geschichte, die, also wie hohe Wellen schlägt das? weil man kann es ja unter verschiedenen Aspekten sehen. Southampton hat ja auch, ich meine, die Geschichte in der Premier League und ja nicht immer Premier League, die war ja auch sehr wechselhaft. Und mit Letizier habe ich ja schon mit auf die beste Zeit referiert, die zumindest quasi langfristig die beste Zeit von Southampton war. Aber was ist das, wie wird das diskutiert drüben in England?
Also national kannst du dir vorstellen, relativ wenig, weil sich eigentlich alle ab November damit abgefunden haben, die werden sang- und klanglos absteigen, chancenlos sein, aber, und das ist jetzt schon wieder, deshalb habe ich das Thema jetzt auch mitgebracht, Dragan Čolak ist der Hauptgeldgeber dort, gemeinsam mit Sports Republic, Rasmus Ankersen, ehemals Brentford, der viel zu tun hat mit diesem datenorientierten Aufstieg von Brentford. Das sind die starken Leute da, und seitdem Sports Republic übernommen hat und auch die Historie der Besitzer ist übrigens sehr, sehr wechselhaft und unterschiedlich gut gegangen. Aber die haben übernommen mit dem Ziel, den Verein so wieder aufzustellen, wie er mal war in der bis dato letzten Phase der Premier League Zugehörigkeit, die ja lange Zeit angedauert hat, über ein Jahrzehnt, und die auch erfolgreich war, so erfolgreich, dass die sogar mitunter in Pokalfinals standen und so weiter und so weiter. Nur hat vorne und hinten nicht geklappt. Im Gegenteil, ich würde sagen, und da ist dann vor allen Dingen aber regional der Blick schon sehr stark drauf. Das ist die wahrscheinlich schlimmste Zeit, Southampton-Fan zu sein, weil der bis dato letzte Abstieg war schon echt so, dass die Vereinskultur arg angegriffen worden ist. Sehr, sehr negative Grundstimmung in einem an sich ziemlich positiven Premier League Standort. Die Verkäufe sind eingebrochen. Mitunter sind auch die Ticketkäufe ausgeblieben. Und im Grunde eigentlich seit Hasenhüttl, wenn man es mal auf den Punkt bringen will, das war wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, kurz vor der WM damals, das haben wir hier besprochen, dass ich das schon eine Zeit lang wusste, dass sie das vorhaben, den zu entlassen. Seither eigentlich nichts mehr richtig gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die Championship-Saison, die war grundpositiv insgesamt. Da war eine klare Idee zu erkennen, der Russell Martin, aber halt auch nur Aufstieg über die Playoffs mit einem Kader, der schon Premier League Geld kostet und wahrscheinlich auch Premier League Qualität hatte. Ganz kurz Erleichterung für die, die es mit dem Verein halten. Und dann ging es aber in die Premier League rein und im Grunde ab Spielminute 1 war klar, die werden gnadenlos baden gehen. Sehr naiv im Ansatz. Und das ist dann wiederum schon ein Thema. Und Čolak, um den ganz langen Satz jetzt zu Ende zu machen mit vielen Kommata, Čolak hat jetzt angekündigt, so geht es nicht weiter. Er nimmt sich jetzt der Sache selbst an. Dem sagt man nach, dass er ein sehr eigener Typ ist. Dekadenterweise hat er die Mannschaft, zum Beispiel, also nur kleiner Exkurs, vor dem Playoff-Finale eingeladen auf seine Yacht und hat eine riesen Party geschmissen und gesagt, wenn ihr aufsteigt, dann verdopple ich diese Party. Das heißt, der kann hands-on sein, und das wiederum wird aber aus meiner Sicht bedeuten, ganz sicher ist es aber nicht, wird aus meiner Sicht bedeuten, dass Sports Republic mit Rasmus Ankersen und dem sehr datenorientierten Ansatz etwas nach hinten gerät. Das heißt, wahrscheinlich etwas im Durchschnitt älter eingekauft wird und so weiter. Die haben jetzt einen technischen Direktor geholt, den Johannes Spors, Deutscher, ehemals 777 Group. Es soll ein sehr talentierter Funktionär sein. Ich habe leider noch nicht mit ihm sprechen können. Ich bin dran. Ich weiß nicht, ob er das macht, aber vielleicht mal ein paar Insights gibt in dem Verein, was er vorhat und so weiter. Hat auf jeden Fall jetzt eine spannende, aber auch extrem anstrengende Aufgabe vor sich. Soweit kann man sagen. Also ich würde tippen, dass da einiges passiert jetzt bei Southampton. Das wird nicht mehr der gleiche Verein sein.
Okay, wir werden es langfristig auf dem Schirm haben, was da bei Southampton passiert. Und all diejenigen, die mit Matt Letizier nichts anfangen können, einfach mal bei YouTube eingeben. Mit die besten Freistöße. Also David Beckham war nur ein Wiedergänger von ihm. Könnte man vielleicht ein bisschen ketzerisch sagen. Ich weiß doch, wo ich dich pieksen muss. Dass jemand
Das ist falsch. Fake News.
Aber es waren sehr, sehr schöne und ja einer der erfolgreichsten Elfmeterschütze, wenn nicht sogar der erfolgreichste der Premier League-Geschichte. Und angesprochen auf sein Erfolgsrezept, hat er nicht wie Harry Kane gesagt, ja, ich habe meine Routine, ich bereite mich immer vor und so weiter, sondern er hat gesagt, wichtig ist, dass man nicht nur platziert schießt, sondern einfach sauhart, dann sind eigentlich die meisten drin. Und dann schaut euch seine Elfmeter an, genau so war's. Ich habe mal für Freunde einen Text über ihn geschrieben, deswegen habe ich mich da sehr, sehr lange eingegraben, und obwohl das 2008 war, ist das alles einfach noch da. Matt Letizier, guter Mann. So, wir gehen in die Blitzrunde, sage ich jetzt mal, wir springen jetzt ein bisschen schneller zwischen den Ligen. Alex, wenn wir nach Spanien blicken, was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, leider eine sehr schlimme, tragische Geschichte, die man kurz hier erwähnen muss. Ich glaube, die hat in Deutschland ja eh die Runde gemacht, aber der vollständige Vollständigkeitshalber, weil es eben die große Story des Wochenendes war beim FC Barcelona, ist der Teamarzt verstorben, unglücklich vor dem Spiel. Gab eine Tragödie. Carles Minaro Garcia ist im Hotel quasi in der Vorbereitung aufs Spiel verstorben, ist beim Nickerchen offenbar eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ganz, ganz tragisch. Und das Spiel in La Liga wurde dann ganz kurzfristig abgesagt. Ich glaube, halbe Stunde, 20 Minuten vor Spielbeginn, 21 Uhr Samstagabend, wurde das dann abgesagt, das Spiel, weil die Mannschaft natürlich komplett unter Schock stand. War ja sehr, sehr nah dran, ne? Ist ja bei jedem Spiel, bei jedem Auswärtsheimspiel dabei. Also das ist für Menschen, die nicht so im Umfeld eines Vereins sind, wahrscheinlich schwieriger zu greifen. Nur ein Teamarzt, nee, der ist, gehört schon zum Team des Teams dazu. Und deswegen war die Mannschaft natürlich komplett geschockt. Und La Liga hat dann dieses Spiel kurzfristig abgesagt. War natürlich auch aus sportlicher Sicht jetzt interessant zu sehen, wie reagiert das Team auf diesen Schock, weil sie ja zwei Tage später das Champions-League-Spiel hatten. Und um jetzt den Bogen zu spannen, ganz kurz aufs Sportliche, sie haben sehr, sehr gut reagiert, ne? Sie haben Benfica chancenlos 3-1 besiegt. Und vor allem die Art und Weise in der ersten Halbzeit war beeindruckend. Weiß nicht, ob man sagen kann, man hat auch für ihn gespielt, aber es gab wohl, es gab natürlich eine Schweigeminute und auch Spieler, die ab und zu nach oben gezeigt haben beim Torjubel. Also da war schon, glaube ich, so ein bisschen besonderer Flair dann im Stadion und die sportliche Reaktion war schon auch sehr, 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 sehr interessant zu sehen, denn du kannst natürlich auch ganz anders reagieren, ne? Wenn dich das so mitnimmt, da den Fokus aufs Sportliche zu legen, dann wieder zwei Tage später, wenn du einen Teammember verloren hast, ist auch nicht so leicht, finde ich bemerkenswert. Und ja, das ist so die kleine Side-Story aus Spanien, die ich mitgebracht habe.
Mhm. Weil Barca der Gegner von Dortmund ist, muss ich diese eine Rückfrage dann doch noch stellen. Wird Hansi Flick gegen den BVB die erste Niederlage im Kalenderjahr 2025 mit Barca erleben?
Ja, spannende Frage, ne? Gestern hat der BVB wieder einen besseren Eindruck gemacht, ein anderes Gesicht gezeigt, hat mir sehr, sehr gut gefallen in Lille. Vielleicht ihr bestes Spiel seit Monaten gezeigt. Und da sieht man wieder, in der Champions League finden sie immer wieder so Abende, ne? Wenn das Flutlicht an ist, wenn die Hymne ertönt, da sind dann Kräfte in diesem Team beim BVB, die man in der Bundesliga Woche, Week in, Week out einfach nicht sieht. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, auch ein bisschen unlogisch, ne? Unerklärbar, warum sie das immer wieder finden. Klar, es war nur Lille, die waren auch nicht so gut, das gehört natürlich auch immer dazu, ne? Auch Benfica war nicht so gut, aber das ist schon bemerkenswert. Ich glaube, unterschätzen sollte man den BVB nicht, denn die Favoritenrolle ist klar, ne? Barca ist ganz klarer Favorit aufs Weiterkommen, auch weil der BVB so eine schwache Saison spielt. Aber man sieht in der Champions League, mit dem BVB muss man immer rechnen, vor allem haben sie das Rückspiel zu Hause in Dortmund. Da weiß man, letztes Jahr, ne, haben sie Atletico da eliminiert, marschierten bis ins Finale, ohne dass man wusste, wie. Von daher, vielleicht ist es nicht ganz so klar, wie man es vorher dachte.
Ja, interessant. Ich habe ja gesagt, die Blitzrunde, und ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du einfach sagst, nein, und wir hätten weitergemacht, dann hätte ich auch nicht weiter nachgefragt. Es geht auf jeden Fall jetzt interessant weiter für Barca. Jetzt erstmal nämlich bei Atletico in La Liga, und gegen die wird man auch im Copa del Rey Halbfinale ja dann nochmal spielen. Nur da erinnern wir uns an das 4-4 Hinspiel. Also Barca, wir haben es ja eh alle im Blick, und mit dem BVB jetzt noch ein bisschen mehr. Sind wir sehr gespannt darauf, was da noch passiert. Daniel, was wollen wir aus der Eredivisie noch besprechen?
Wir gucken nochmal in die internationalen Wettbewerben, in die CL und die EL. Da muss man nämlich auch sagen, es sind mehrere kleine Geschichten verpackt in die letzten ein, zwei Wochen. Und zwar ist eine davon für PSV Eindhoven. Denn, ja, sagen wir so, vergangene Woche gegen Arsenal, das lief ja nicht so gut mit dem 7-1 für Eindhoven. Das heißt, da war die Luft ja für das Spiel jetzt, das 2-2 ja eigentlich schon raus. Und trotzdem hatten die Fans von Eindhoven eigentlich einen sehr schönen Tag, man ist schon jetzt in London. Denn Eindhoven war so nett und hat die Kosten, die Ticketkosten, das waren ab 2000 Fans, die mitgereist sind nach London, und die haben eine E-Mail erhalten vom Verein, wo steht, ja, für 7-1 kommen wir für die Kosten auf für das Auswärtsspiel jetzt in London. Die Fans waren zuvor noch beim AFC Wimbledon, haben ein bisschen Quad-Topping machen können und hatten auch während des Spiels gegen Arsenal eigentlich immer irgendwas zu feiern, haben immer gejubelt, auch bei den Gegentoren, das war denen vollkommen egal. Die hatten einfach eine schöne Zeit. Das ist ja auch ganz schön. Und man muss dazu sagen, immerhin ein 2-2 gegen Arsenal, dann auch deren Lupfer zum 2-2, zum Ausgleich, ein sehr schönes Tor, schönstes Tor des Tages, würde ich mal beanspruchen. Und Das ist jetzt die nächste Geschichte. Das 2:2 ist insofern auch für die Eredivisie nicht schlecht, wegen der UEFA 5-Jahres-Wertung. Denn da muss die Eredivisie ein bisschen aufpassen in den kommenden Jahren. Es ist so, dass durch das Ausscheiden von Benfica, das hat der Eredivisie gut getan, dann Portugal ist auf Platz 7 in der 5-Jahres-Wertung und die Niederlande ist auf Platz 6. Das heißt, der direkte Verfolger ist erstmal raus mit Benfica und es gibt ja zumindest noch in der Europa League niederländische Hoffnung auf Ajax, auch wenn ich die nicht so stark sehe gegen Frankfurt, und aber auch Hoffnung für AZ gegen Tottenham. Hinspiel 1-0 gewonnen, hätte auch vor diesen ganzen Spielen der CL und EL nicht gedacht, dass ausgerechnet AZ gegen Tottenham aktuell die besten Karten hat von den Vereinen, die da übrig sind bei uns. Aber da muss ich einmal kurz Klaasi und Koopmeiners rausheben, die gegen Tottenham im Hinspiel ein Riesenspiel gemacht haben. Und da ist jetzt die Hoffnung drinne, denn um die Torberunde abzuschließen, Belgien auf Platz 8 jagt die Niederlande schon ein bisschen, denn in den nächsten 1-2 Jahren werden ja die Ergebnisse von den letzten Saisons weggestrichen, 5-Jahres-Wertung ja immer. Mhm. Und in der Saison 21/22, ja, da haben die Niederlande 19.200 Punkte gemacht oder 19,2 Punkte gemacht. Zweitbestes
Team in Europa war man damals.
Ja, das lag das vor allem auch an Ajax in den 18 Punkten in der CL-Gruppenphase. Und das wird gestrichen. Und bei Belgien in demselben Jahr waren es nur 6.600 oder 6,6 Punkte. Das heißt, da in 2 Jahren ist die Prognose so, dass die Niederlande auf Rang 8 abrutschen, wenn diese beiden Saisons ausgestrichen werden. Hinter Portugal, hinter Belgien. Und das wäre teuer. Das würde uns natürlich den dritten CL-Qualifikations kosten in der Liga unter anderem. Und deswegen aus unserer Sicht, aus Eredivisie-Sicht, heißt es Daumen drücken für Ajax und für AZ, auch wenn das sicherlich Uli nicht hören will mit Tottenham und wenn das viele Eintracht-Fans bestimmt nicht hören wollen. Aber ja, das ist so ein bisschen das Roundup der EL und CL.
Also du musst dir keine Sorgen machen, im Rasenfunk wird nicht nach 5-Jahres-Wertung aufgestellt. Hier hast du deinen Platz sicher. Entspann dich. Alles andere kann kommen, wie es kommt. So wie Bissek, der soeben für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Pressemitteilung ging gerade raus.
Oh, stark.
Mario hat sich spontan, Mario ist gerade 5 Jahre älter geworden, weil er hat gerade, hast du gerade versucht zu dabben? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, 5, genau. Das ist länger her, oder? Paul Pogba, wie lange ist der gesperrt? Davon ziehst du nochmal 3 Jahre ab. So lange ist das her.
Naja, musst du wissen. Wollen wir jetzt über Bissek sprechen, Spontaneinschätzung oder eine andere Personalie, Mario?
Jan Bissek, tatsächlich finde ich es verdient, hat eine Riesenentwicklung gemacht unter Inzaghi, ist halt auch nicht mehr als nur ein Rotationsspieler, der hat gerade in der Champions League super oft auch von Beginn an in der Startelf gestanden, also körperlich bringt er viel mit, der hat schon auch Torgefahr bei Standardsituationen, der spielt ja dann auch auf der Position, auf der Bastoni sonst spielt, und wenn man sich ein bisschen mit dem Fußball Inzaghis beschäftigt, kann man, glaube ich, daraus schließen, dass es ein Spieler ist, der extrem großes taktisches Verständnis jetzt schon entwickelt hat und dabei in den nächsten Jahren, wenn er auch bei Inter bleibt, glaube ich, einen guten Lehrmeister hat, um da noch die nächsten Schritte zu gehen. Also finde ich auch mal ehrlicherweise wieder eine mutige Entscheidung von Nagelsmann, auch mal über den Tellerrand rauszugucken und nicht irgendwie den x-beliebigen Bundesligaspieler aus im Blickfeld-Kategorie bei Kicker einzuladen oder so. Ne? von daher, ja, genau. Und ansonsten wäre die andere Personalie gewesen, ganz schnell abschließend, weil wir bei Ex-Trainer, Ex-Weltklasse-Fußballern waren, die jetzt Trainer sind, muss den Hut ziehen vor Patrick Vieira. Er hat dann nicht verstanden, warum den Genoa geholt hat für Alberto Gilardino, aber der hat die voll stabilisiert. Bei 16 Partien nur 4-mal verloren. Ja, sind 7 Unentschieden mit dabei, aber inzwischen sind die 10 Punkte vor den Abstiegsrängen. Unter anderem auch, weil sie einen guten Aaron Martin haben, kennen wir noch aus Mainzer Zeit und von Espanyol. Der ist mit am häufigsten in der Serie A so am Herausspielen von Torchancen beteiligt, da weil er viel Zug nach vorne hat.
Krass.
Also ein Traditionsclub in Italien, der sich gehalten hat und nächstes Jahr auch mit dabei sein wird.
Mhm, stimmt. Und da war die Situation ja wirklich sehr, sehr viel kritischer noch zuletzt. Uli, was hast du uns noch mitgebracht?
Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, über was du sprechen willst. Lass uns vielleicht einmal ganz schnell nur, damit der Name auch mal gefallen ist, liebe Grüße an Hasan Salihamidžić. treffe keinen Menschen in der Stadt in München öfter als Hasan Salihamidžić. Das ist einfach krass.
Du bist eindeutig in den falschen Regionen unterwegs bei München.
Der ist einfach überall. Der lebt, glaube ich, das darf man vielleicht sagen.
Also hier in Gießen war er noch nie. Ich habe ihn hier noch nie getroffen.
Okay, gut. Ja, fair enough. Aber also wenn ich mich irgendwie in Richtung Stadt begebe, dann hängt er da immer irgendwo rum. Aber er ist ein netter Kerl.
Der und welchen Namen damals, hast du da immer im Ohr, wenn du ihn triffst?
Ich denke automatisch, also wechselseitig, sowohl wenn ich Kalamazan-Odoi sehe, denke ich an Salihamidžić, als auch wenn ich Salihamidžić sehe, denke ich automatisch an Kalamazan-Odoi. Und wahrscheinlich freut sich jetzt Hasan Salihamidžić, der ist ja sicherlich Rasenfunk-Hörer und Supporter, ja, wahrscheinlich freut er sich jetzt, dass er spät dann doch noch recht bekommen hat in seiner Einschätzung zu seinem einzigen Wunschspieler, den er unbedingt zu Bayern holen wollte, für Gelder. Und seinerzeit habe ich es nicht so ganz verstanden, was er damit wollte. Ist auch immer noch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ist in überragender Form. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das ist im Moment, also ganz im Moment, der beste Linksaußen der Premier League, der es einfach sehr, sehr, sehr gut macht, passt perfekt ins Spielsystem von Nottingham Forest. Das ist sehr transitionslastig, hat seine Schnelligkeit, trifft im Moment, hat jetzt, glaube ich, 3 Tore in den letzten 4 Spielen gemacht, ist in Sachen erfolgreichen Dribblings, das variiert immer mal, Top 2, aber bis Top 5 noch nicht aus der 6 raus, probiert auch relativ viel, ist ein überragender Distanzschütze geworden. Das hat mich sehr verwundert, weil ich das zu Beginn seiner Karriere so nicht drin stehen hatte, aber ich glaube, müssten 7 sein, die er aus der Ferne gemacht hat, seit Beginn der Saison 23/24. Und ist einer von vielen bei Nottingham Forest, bei denen ich sagen würde, die performen einfach gnadenlos über, individuell. Und das, so kommt dann auch der Mannschaftserfolg zustande. Also hätte ich nicht gedacht. Und er hat jetzt auch neulich, das ist vielleicht noch abschließend ganz nett, hat jetzt nur nach dem Spiel gesagt, wir müssen bescheiden bleiben, dann können wir das auch schaffen mit der Champions-League-Qualifikation. Ist insofern bemerkenswert, dass man ihm in seiner Chelsea-Zeit eine ganz schlechte Arroganz vorgeworfen hat. Das ist, glaube ich, in England häufiger mal ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Man wird ja in England als junger Spieler, insbesondere in so Reputationsakademien wie Chelsea, dazu erzogen, dass man sehr, sehr selbstbewusst rausgeht und nicht sagt, na ja, wenn wir es gut machen, könnten wir, sondern nein, wir werden. Das ist Lehrmeinung im Cobham, und das hat er immer verkörpert, und jetzt wird sie mal positiv ausgelegt, früher war es immer negativ. Ist, wie es ist, aber es finde ich eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Ich dachte nämlich auch, die Karriere ist eigentlich durch. Habe auch aus Chelsea gehört, dass es ihm körperlich nicht sehr gut gegangen sein soll. Eine ganze Zeit lang hatte der echt Schwierigkeiten mit Gehen alleine, geschweige denn Laufen. Umso schöner, dass er jetzt sogar sein Potenzial entfaltet. Das habe ich nicht mehr kommen sehen.
Aber wirklich, da hätte man, das hätte man nicht so erwartet, diese Entwicklung, wenn man sich auch nochmal an die Leverkusener Zeit zurückerinnert, wo es ja auch.
Stimmt, das war ja auch noch da.
Ja, wir haben ihn ja in der Bundesliga gesehen, und da war ja dann eigentlich der Eye-Test, dass man sich gesagt hat, da kann Hasan Salihamidžić aber froh sein, das nicht und so weiter und so fort, aber so ist es eben. Und irgendwann wird auch der Innenverteidiger vom 1. FC Köln für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Sind Geschichten, die ausschließlich, ihr wisst es, und so weiter und so fort. Blicken wir nochmal nach Spanien, Alex.
Ja, ich habe eine Anti-Hero-Story, eine ganz kleine. Denn Angel Correa hat eine längere Sperre bekommen beim Spiel am Wochenende gegen Retafe. Das hat Atletico verloren. In der 90. kommt er zu spät. Gibt nur eine gelbe, es war vielleicht dunkelgelb, wie auch immer, war, greift ein, zeigt natürlich ein Standbild. Sieht dann etwas rabiater aus, das Foul. Schiedsrichter zeigt dann doch rot. Und dann brennen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da VAR-Kritik drinsteckt. Aber mach einfach mal weiter.
Und dann brennen Angel Correa die Sicherungen durch. Und dann beleidigt er den Schiedsrichter aus 2 Metern Entfernung lautstark, also komplett völlig Banane, mit verschiedensten Beleidigungen, Hijo de puta etc. und weiter und so fort. Und er bekam jetzt eine insgesamt 5-Spiele-Sperre, 1-Spielsperre für das Foul und 4 Spiele für die Schiedsrichterbeleidigung. Richtig heftig und ein bisschen, also natürlich gerechtfertigt, ne? Nicht falsch verstehen. Aber interessant ist der Kontext, wofür und wann welcher Spieler für was eine Sperre kriegt und wann nicht. Also absolut berechtigt. Ich hatte auch im Tiki-Taka-Podcast eine ähnliche Sperre prognostiziert. Also wundert mich nicht, dass es 4, 5 Spiele sind. Aber man erinnert sich, Bellingham im Liga-Derby vor wenigen Wochen hat den Linienrichter angeschrien, fuck you und fuck off, ganz klar zu ihm in seine Richtung. Das hat man sogar auf den Stadionmikrofon gehört, da gab es dann gar nichts. Dann zwei Wochen später wurde Bellingham für ein fuck off, dass er so vor sich hin brabbelt, für 2 Spiele gesperrt, weil der Schiedsrichter ein fuck you gehört haben wollte. Es war aber ein fuck off, wie der Uli weiß das ja in der englischen Kultur, das sagt man 1000 Mal in jedem Spiel, ne? Da wurde er dann gesperrt mit 2 Spielen. Ja, Correa kriegt jetzt 4. Lewandowski hat mal 2 Spiele letztes Jahr bekommen, weil er gar nichts gesagt hat, sondern sich nur an die Nase gedeutet hat, so wegen der Schiri ist ein bisschen arrogant. Zack, 2 Spiele Sperre. Also es ist schon interessant, wofür du mal was bekommst und mal nicht. Aber ja, Correa ist natürlich selbst schuld. Du kannst den Schiri nicht beleidigen, ne? Brauchen wir uns nicht falsch verstehen. Aber Mario hat was zu sagen, sehe ich.
Ja, ich muss tatsächlich mal, weil man immer denkt, so wenn man diese 2-3 Spielesperren gewohnt ist, findet ihr 4 Spiele für Hijo de Puta viel?
Ich finde es wenig. Ich habe da neulich wieder drüber nachgedacht. Neulich ging wieder so ein Video rum von Rugby-Schiedsrichtern und wie die mit den Spielern umgehen. Und es ist nicht komplett zu vergleichen, weil Rugby ist ein Spiel, das oft unterbrochen wird. Deswegen hast du auch als Spieler die Chance, dass du dich kurz setteln kannst. Deswegen ist es ein bisschen unfair, der Vergleich. Aber der Unterschied ist so frappierend. In Deutschland, nicht in Deutschland, im Fußball, Quatsch. Und vor allem im Männerfußball wird einfach bei jedem Quatsch laufen 5 Leute zum Schiedsrichter hin. Die Kapitänsregel wird schon wieder gar nicht mehr eingehalten, aber auch, weil die Schiedsrichter sie nicht durchsetzen. Also Felix Zweier steht offenbar da drauf, Podcasts zu machen mit Spielern. Also da fällt mir das immer ganz besonders auf. Aber ich finde, grundsätzlich ist es einfach absolut albern, was inzwischen passiert an Seitenlinien. Und zwar auch bei Szenen, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht sein, selbst wenn du unter Druck stehst. Xabi Alonso regt sich über ein Foul an der Seitenlinie, also was gepfiffen wird, das wäre eine Balleroberung von Leverkusen gewesen, aber noch 40 Meter von Tor weg, regt er sich so auf, dass er die gelbe Karte bekommt. Und ich verstehe, dass der unter Druck steht, aber sorry, wir alle haben Situationen, in denen wir uns im Griff haben müssen, in denen wir aber unter Druck stehen. Ich finde, dass es wenig ist. Das mit der Vergleichbarkeit ist natürlich ein interessanter Punkt. Und da gibt es natürlich gerade jetzt, was La Liga angeht, ja auch noch Nebengeschichten, was eben Schiedsrichter und so weiter und Bias und so weiter angeht. Aber ich finde es eigentlich unglaublich, dass so eine Grundrespektlosigkeit einfach immer da ist und die akzeptiert wird, obwohl man jetzt versucht hat, gegen vorzugehen, mit den gelben Karten für die Offiziellen und für Trainer, mit Sperren für Trainer. Steffen Baumgart setzt sich in die Pressekonferenz nach Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Ich meine, der zieht ja sowieso immer eine Fresse. Und ja, ich habe mir sagen lassen, das soll die Berliner Schnauze sein. Aber das ist doch unglaublich einfach, dass wie man so rumrotzen kann, von der ganzen Attitüde her immer nur zeigen kann, ihr alle seid doof. Und das sagt er ja auch den Schiedsrichtern. Und dann beschwert er sich drüber, dass es dafür gelbe Karten gibt. Ja, also das ist doch, also sorry, jetzt hast du gerade bei mir auf einen, das war mein David Beckham, du hast gerade bei mir auf den Button gedrückt, deswegen habe ich es hier kurz gekapert. Also ich finde, das ist ein Riesenthema und das nervt mich unglaublich.
Ist jetzt natürlich eine größere Sache, ne? Ein größeres Thema. Kontext ist natürlich die Kultur und Fluchkultur in den verschiedenen Ländern. Also wenn wir Uli hier haben in England, fuck you, fuck off, glaube ich, vor allem fuck off, ne, sagen die Spieler ständig so vor sich hin und brabbeln es zum Gegner. Und
kommt drauf an, in welchem Teil Englands. Ne?
Also nicht, dass es wahrscheinlich, jetzt hier, aber da ist es einfach normal. Stell dir vor, da gibt es immer Rot, dann würde kein Spiel zu Ende gespielt werden. In Spanien ist die Fluchkultur auch sehr ausgeprägt, dass man ständig Hijo de Puta und so sagt, auch vor sich hin, 100 Mal am Spielfeld, das ist, wird da nicht immer mit geahndet, weil es einfach zu Kultur gehört, die einfach sehr, sehr derbe ist. Gleichzeitig solltest du es natürlich nicht dem Schiedsrichter ins Gesicht sagen, und das hat eben Correa gemacht, also der den ganz klar beleidigt, auch mit 3 Sachen am Stück. Also es war nicht nur Hijo de Puta, sondern mehr. Wenn man es aber dann jetzt auf Deutschland anwendet, und das hast du ja gerade gemacht, Max, ist es unvorstellbar, dass du zum Schiedsrichter F dich, du, hu, Punkt, 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 Sohn sagen würdest, ne? Das ist natürlich, das wäre ein Monsterskandal. Also wir haben auch eine andere, nicht vorhandene Fluchkultur. Bei uns sagt man halt Scheiße und leck mich am Arsch und das war's. Aber in Spanien ist das Scheiße und leck mich mal halt am Arsch halt eher das.
Du kannst mal in meine Insta-DMs gucken. Also Fluchkultur ist ja schon durchaus auch gegeben.
Also, das wollte ich jetzt eh sagen. Also,
aber ich glaube nicht durch Spieler auf dem Spielfeld. Da, ja, oder, ne, das wollte ich sagen.
Sondern ich glaube, es geht auch um dieses ins Gesicht reinsagen, aber ich, also genau, ehrlicherweise.
Bei Korea schon, aber generell, also ich habe ein Video gesehen vor ein paar Wochen, da ging es um die Bellingham-Sperre, Nicht-Sperre und seine Aussagen. Da war ein Zusammenschnitt, wie Barca mit Messi, Neymar und Suarez rumgeflucht hat, noch und nöcher, da gab es nie irgendwas. Also Luis Suarez vor allem, ne, auch kein Kind von Traurigkeit, viele Jahre her, klar, hat da Linienrichter und Schiedsrichter beleidigt in einer Tour, die standen halt nicht einen Meter neben ihm, sondern halt an der Seitenlinie, aber da gab es nie irgendwelche Sperren oder irgendwas, weil in Spanien das halt einfach dazugehört. Jetzt kann man sagen, leider, fälschlicherweise, aber ja, deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass er jetzt dann die 4 Spiele bekommt, was natürlich richtig ist, weil er hat es ganz klar dem Schiedsrichter gesagt, der stand auch nur 2 Meter vor ihm, der Schiri, aber trotzdem im Gesamtkontext schon eine spannende Geschichte.
Ja, also ich will es jetzt nicht noch größer machen, aber man könnte da dann auch eben drüber sprechen. Also gegen Hate Speech und so weiter setzen sich jetzt alle Ligen ein und so weiter. Aber wo fängt es denn an und wo hört es auf? Und ich sage, das möchte ich vielleicht noch mit dazu sagen. Nicht, dass es hier so rüberkommt, als wäre ich ein Engel. Ich war ein ganz fürchterlicher Scheißspieler, als ich noch Fußball gespielt habe. Ich habe oft gelbe Karten wegen Meckerns gesehen, weil ich manchmal auch die Regeln ein bisschen besser kannte, ehrlich gesagt, als die Schiedsrichter. Ich habe ja immer auf der untersten Niveau gespielt, aber jede der gelben Karten war gerechtfertigt. Ich war einer auch, der immer alles musste raus und ich musste das aber halt dann auch lernen, dass man manchmal vielleicht auch mal anerkennt, dass es halt der Schiedsrichter.
Das wundert mich jetzt doch, muss ich sagen.
Ja, du, ich habe eine Fußballpersönlichkeit, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Müssen wir uns mal zum Kicken treffen.
Dann, ja. Ich bin ja auch, um das aufzunehmen.
Als Spieler die Tatsache ausgenutzt, dass ich ja selber Schiri war und ich wusste, wann er wohin guckt. Also ich war auch eine fiese Ratte, muss ich sagen, auf dem Platz. Und bin aber, weil man der zum Schiri und neben dem Schiri dann so gesagt hat, wenn ein Mitspieler gemeckert hat, so, hey, nee, hat er richtig gesehen. Und dann dachte der Schiri, ah, das ist einer von
meiner. Es sind ja alles samt überraschende Bekenntnisse, muss ich sagen.
Wobei, so eine Ratte war ich nicht. Ich habe also bei so Fouls und so weiter, ich habe ja immer Libero gespielt, deswegen, ich hatte schon oft quasi die Gegenspieler und die haben ja auch gesehen, wie ich so von der Statur her bin. Das heißt, mit Körperlichkeit konntest du mir schon beikommen, den Rest hatte ich ganz gut drauf. Ich habe nur reagiert. Also ich ganz oft natürlich irgendwie Schiri schaut nicht und dann kriegst du irgendwie so einen mit oder bei der Ecke steigen sie dir halt mit dem Stollen auf den Zeh und so weiter. Dann habe ich immer gesagt, okay, du machst das genau noch einmal und dann lasse ich bei der Grätsche das Knie oben, weil dein Pferdekuss und so weiter und so fort. Das habe ich aber halt dann auch gemacht, ehrlicherweise.
Stille Wasser sind tief, merke ich da an.
Ja.
Also geht mir nicht so.
Alex.
Alex respektiert Schiedsrichter.
Nee, tue ich tatsächlich, weil ich selber schon Spiele gepfiffen habe und dann weiß ich, wie schwer das ist. Und ich bin auch Trainer im Amateurbereich aktuell und ich habe noch nie eine gelbe Karte wegen Meckerns gesehen. Weil wenn ich mich aufrege, mache ich es immer sachlich und erkläre ihm immer, was er falsch gemacht hat. Aber immer sachlich. Nee, also ich sage halt dann, ja, du musst gelb geben, weil das ist ein klares taktisches Foul. Das machst du dann auch, natürlich auch laut, aber immer sachlich. Mhm. Also es ist nie beleidigend oder nie ihn irgendwie angehend, sondern immer laut, okay, aber sachlich. Und deswegen, ich habe noch nie gelb wegen Meckern, weder als Spieler noch als Trainer gesehen. Von daher.
Stark. Der Anti-Steffen Baumgart. Finde ich sehr, sehr gut. Kannst du nicht bitte nächste Union-Trainer werden?
Ich fände es übrigens gut, dass dieser Name jetzt hier zweimal gefallen ist, weil das diese Woche bei uns auch schon Thema war und diese Art und Weise, wie eine vermeintliche kultige Art und Weise mit Menschen umzugehen, da gerade auf die Spitze getrieben wird und wie respektlos da mit JournalistInnen umgegangen wird und auch mit Schiedsrichtern von Seiten des Unionstrainers ist bodenlos.
Ja, was ich übrigens mache, wenn ich sauer auf dem Schiri bin, weil der mich vermeintlich verpfiffen hat, ich verweigere den Handschlag nach dem Spiel. Dann gehe ich nicht hin und gebe ihm nicht die Hand. So lasse ich ihn spielen.
Das ist aber auch Quatsch.
Das ist auch schlimm.
Nein,
wenn er, also die sind ja wirklich schlecht, ne?
Nach dem Spiel ist nach dem Spiel.
Ja, natürlich. Ja wirklich bodenlos schlecht. Aber nach dem Spiel ist es vorbei, Alex. Nach dem Spiel muss man auch.
Nach dem Spiel ist es nicht vorbei.
Doch, man muss auch so vom Feld gehen, dass man dann, du musst, also ich hatte auch schon richtig, richtig üble und wir hatten auch die Spiele mit irgendwie Massenschlägerei und einmal hat unser Torhüter mich davor bewahrt, dass ich aufs Maul bekommen habe. Danke nochmal, Armin. Das war, weil es ist halt einfach, der Provinzfußball und dann gibt's ja die entsprechenden Gegner und die sogenannten Derbys, bla bla bla. Aber du musst danach vom Feld gehen, so, dass du der gegnerischen Mannschaft einen Bierkasten hinstellen kannst und sagen kannst, so, der ist für euch, das nächste Mal
nachher
bitte.
Nachher gibt man sich die Hand,
ja,
egal
das
was
muss,
passiert.
Das muss schon sein, weil du, ey, ich hatte das auch schon, hier bei dem Spiel, wo mir aufs Maul hätte gehauen werden sollen. Da haben die dann abends, sind sie dann gekommen, zu siebt, sind irgendwie vor die Turnhalle, weil da war irgendeine Faschingsfeier und haben gesagt, der soll jetzt mal rauskommen, wir regeln das noch. Die wollten das quasi weiterführen. Und das darf einfach nicht passieren. Und weil bei sowas passieren auch schlimme Sachen. Einer hat ein Messer dabei. Das ist einfach so. Also, sorry to say. Das heißt, also das muss dann schon, irgendwann muss es beendet werden. Und auch mit den Schiedsrichtern. Ich habe den Schiedsrichtern, also ich war auch immer, oder oft Kapitän und so weiter, habe eh viel mit denen. Und nach dem Spiel war immer alles in Ordnung. Und da habe ich dann auch manchmal gesagt, es tut mir leid vorhin, die Gelbe war richtig. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, ich muss das sagen.
Da gehe ich hundertprozentig mit nach dem Spiel, aber nach dem Spiel ist halt eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden nach dem Spiel, wenn sich's beruhigt hat, das Ganze. Aber direkt mit Schlusspfiff ist nicht nach dem Spiel, das ist da sehr immer noch, ne? Und deswegen,
dann ist es, muss es sich erledigt haben.
Dann ist es auch Selbstschutz, damit mir nicht der Conte-Tuchel-Handschlag passiert, ne? Falls ihr euch erinnert. Dieselbe. Aber nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass der Schiri auf einen zukommt und dann, verweigert meinen Handschlag. Ich gehe halt einfach nicht zum Schiri. Ich wirklich so sauer sein sollte, was jetzt nicht häufig passiert, aber dann gehe ich halt einfach nicht zum Schiri. Weil wenn ich der Meinung bin, der hat mich verpfiffen. Aber Selbstschutz, so kann mir halt auch nichts rausrutschen, ne? So pfeife ich ihm nichts. So sage ich ihm nicht, was ich von seiner Leistung halte.
Aber dann kriegst du nicht mehr gerettet.
Man trifft die doch so oft wieder. Also ich hatte bei mir den Fall, dass wir dann gespielt haben und bei uns
im Tor. Die Schiedsrichter mögen mich, Max.
Da stand der Vettel.
Das kannst du nicht glauben, aber das ist so.
Der Vettel, der ist immer nicht gesprungen. Der ist immer, deswegen, wenn die Gegner das gecheckt haben, dann fingen die Gegentore an, weil da haben die aus 40 Metern ins Eck geschossen und der Vettel hat versucht hinzulaufen und er ist nicht hingekommen. Und dann ist er auch einmal wieder nicht hingekommen und hat dem gegnerischen Spieler den Ball ins Gesicht geworfen und hat gesagt, du Blöder, ich möchte es nicht weiter zitieren. Und der Schiedsrichter geht hin und ich denke mir so, ja gut, geil, jetzt darf einer von uns Tor. Null Bock. Hab schon überlegt, ob es ich machen muss. Und dann gibt er ihm Gelb. Und nach dem Spiel dann, wir verlieren irgendwie, keine Ahnung, 1-8 oder irgendwie so, war ganz, ganz düster, waren auch wieder ein paar Leute, die auf dem Weinfest waren und so weiter, also auch nicht überraschend. Und nach dem Spiel gehe ich hin zum Schiedsrichter und sag, Schiri, danke, dass Sie dem Vettel nur Rot gegeben haben, weil das hätte das Ganze hier noch wilder gemacht. Und das war ja sowieso eindeutig. Und da hat der Schiri einfach nur gesagt, ich kenne doch den Vettel. Weil der uns schon fünfmal gepfiffen hat in den letzten Jahren und der wusste, ja, meine Güte, ist halt so. Und deswegen musst du den Schiedsrichtern schon die Hand geben, Alex. Du siehst sie doch immer wieder auf der Ebene.
Ja, die mögen mich aber schon.
Ist ein gutes trotzdem. Zeichen auch übrigens.
Ist ein gutes Zeichen, aber wie gesagt, in der Emotion, im Affekt und der Schlusspfiff ist ja immer noch. Ne,
erzähl ihm halt was von Barcelona oder so.
Das interessiert doch keinen. Aber wie gesagt, nach dem Spiel, dann eine Stunde später nach dem Duschen, gehe ich immer in die Kabine, gebe in die Hand, dies, das. Alles okay, dann kann man auch sachlich drüber reden. Aber beim Schlusspfiff selber, wenn ich der Meinung bin, also wenn die Emotionen hochkochen, dann bleibe ich lieber fern, bevor mir was rausrutscht oder bevor ich unsachlich werde, wobei ich ja nicht unsachlich bin, aber das, so meinte ich es eher, viel eher. Aber die sind schon wirklich schlecht, Max.
Also ich Alex, ich hatte doch auch die. Ich hatte doch auch die Schiedsrichter, die Regeln nicht kannten und so weiter. So war es. Bei uns war es ja auch so, dass dann der Co-Trainer gepfiffen hat und ich habe meinem eigenen Co-Trainer mal erklären müssen, wie das mit Abseits läuft. Da gab es noch nicht die Liberal Play, aber war eine ähnliche Situation und so weiter und so fort. Natürlich, das ist bodenlos. Also, Alex, ich gebe dir jetzt meinen Superhero-Move. Was ich gemacht habe, wenn ich wirklich richtig, richtig gepisst war vom Schiedsrichter und wenn ich wirklich am liebsten gesagt hätte, du Drecksack, hast uns hier dieses Spiel verpfiffen und jetzt darf ich mir wieder anhören.
Aber sowas mache ich halt nicht.
Dann gehe ich danach hin und habe gesagt, danke, dass Sie es uns ermöglicht haben, dass wir heute spielen können. Das war quasi meine passiv-aggressive Art, dass ich nichts Positives zum Schiri zu sagen hatte, weil ohne den Schiedsrichter gibt es kein Spiel. Ich bin mich hingegangen, danke, dass Sie gekommen sind, ohne Sie hätte es kein Spiel gegeben. Da haben die dann auch mal geguckt wie ein Auto, aber das war quasi mein, Alter, hast du heute schlecht gepfiffen.
Die neue Regel ist, dass jemand aus den Mannschaften pfeift.
Ja klar, weil es zu wenig Schiedsrichter gibt. Warum gibt es zu wenig Schiedsrichter? Genau. Weil ihnen zu selten die Hand geschüttelt wird nach Abpfiff.
Weiß ich nicht. Aber ich musste tatsächlich letztes Jahr einspringen und ein Spiel pfeifen von unserer Mannschaft, obwohl wir Auswärtsmannschaft waren, weil der Schiri nicht kam. Mhm. Und das war, also kurze Anekdote, Spielertrainer war auf der anderen Seite, ich bin Spielertrainer bei uns, aber ich spiele sehr, sehr selten. Und der Spielertrainer von denen war Stammspieler und der Schiri kam nicht. Und dann haben wir uns geeinigt, wer pfeift. Und ich habe immer gelbe Karte, rote Karten, Pfeife habe ich immer einstecken für genau solche Fälle. Und dann habe ich gesagt, ja, am fairsten, also ich kann gern pfeifen, wenn du das möchtest. Am fairsten wäre es natürlich, dass pro Halbzeit einer aus jeder Mannschaft pfeift, ne? Dass es nicht heißt, oh, der Auswärtstrainer pfeift die Mannschaft. So haben wir uns darauf geeinigt, ich habe die erste Halbzeit gepfiffen. Und dann zur Halbzeit Der andere Spielertrainer wollte aber nicht pfeifen, weil er selbst gespielt hat. Dann haben sie von einem auf dem Nebenplatz einen Schiri von einem anderen Spiel dazu bekommen, die zweite Halbzeit zu pfeifen. Was der gemacht hat, also ein echter Schiri. Und nach dem Spiel kam der Gegner zu mir und hat gesagt, Alex, du hast besser gepfiffen als der echte Schiri. Kein Witz, weil der wirklich nicht ganz so gut gepfiffen hat.
Hat dir also jemand die Hand gegeben danach dann vom Gegner? Oder?
Jeder hat mir die Hand gegeben, selbstverständlich. Nee,
und wie hat sich das angefühlt?
Ich hätte besser gepfiffen als der echte Schiri.
Ja, natürlich. Es gibt ganz, ganz schlimme Schiris. Wir hatten immer einen Schiedsrichter, der hat angepfiffen, dann ist er zur Bande gegangen, da wo Schatten war. Und dann blieb er dort stehen. Und von dort aus hat er alles entschieden. Abseits, Foul, Abstoß, Ecke, Einwurf, alles. Glaubte er einfach von da aus.
Aber immerhin konsequente Spielführung.
ja, und ich meine, das hat natürlich zu Mayhem geführt, immer auf der ihm weit entfernten Seite. Also kannst du dir vorstellen, was da los war bei Freistößen da und so weiter. Also da hatte ich blutige Zehen danach, der Gegner aber auch einen Pferdekuss mehr. Also klar, aber auf... Ja, das ist halt unterstes Niveau, aber man muss sich ja auch klar machen, dass, ohne jetzt hier irgendjemandem in der Runde zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, keiner von uns war wirklich nah am Leistungssport dran. Und dann
oder ist Uli es schon, oder? Uli?
Ja, also.
Okay,
also ich bin. Also näher als wir anderen.
Ja, natürlich. So. Ich war auch kein schlechter Sportler und so weiter, aber was ich damit sagen will, ist, dass man sich schon immer wieder klar machen muss, dass das eine Freizeitgestaltung ist, wenn man Fußball spielt. Man liebt diesen Sport, man liebt auch sein Team, man will auch gewinnen. Nichts ist geiler, als aufzusteigen oder Meister zu werden und so weiter. Habe ich zum Glück auch mal erlebt. Das ist richtig, richtig toll. Aber es ist halt trotzdem eine Freizeitgestaltung. Also wir machen uns doch alle lustig über irgendwelche Modellbauflieger hier. Wie ist es, Florian, nicht so tief? Dieses berühmte YouTube-Video, wo der Sohn mit Rüdiger, genau. Rüdiger, also das ist natürlich sehr, sehr lustig, weil wir halt denken, ja, meine Güte, ist doch nur ein Flugzeug. Aber genau so sind wir doch auf dem Fußballfeld dann auch.
Ja. Man muss auch überlegen, in Berlin, ein Kumpel von mir, der ist auch Schiri und pfeift auch relativ tief, also Kreisliga, und was der an einer Grundaggressivität ausgesetzt ist, ist schon krass. Also meine Frau und ich fahren auch gern mal hin und gucken dann ein bisschen zu, wie er pfeift. So ein bisschen Crowdfopping hier in Berlin. Und das ist schon krass. Also ich meine, gut, es ist halt Kreisliga. Das heißt, die Linienrichter sind sowieso auch für den Verein angestellt und sind sowieso komplett subjektiv. Aber und deswegen finde ich, um da nochmal in Diskussion anzuschließen, so wenn wir immer sagen, ja, der Profifußball ist eine Vorbildfunktion, dann müssen eigentlich auch genau diese Strafen eben auch mal über die 2-3 Spiele Sperre hinausgehen, weil das, in meinen Augen sind sie ja Vorbildfunktionen, das ist ja das, was wir konsumieren letztendlich, was sich dann auch widerspiegelt auf diesen Kreisliga-Plätzen. Und das ist schon, also die Storys, die der Kumpel mir da teilweise erzählt von dieser Grundstimmung, da wundert es mich eben nicht, warum nicht so viele mehr pfeifen. Mhm. Das ist...
Jetzt gib ihm halt die Hand, Alex.
Wirklich. Kannst du uns das versprechen? Alex, vorher kann ich die Sendung nicht beenden. Wenn du uns jetzt nicht versprichst, dass du das nächste Mal auf den schlechten Schiris die Hand schüttelst und ihn sagst, danke, dass sie es uns danach, möglich gemacht haben, dass wir hier spielen. Eine Stunde danach sieht man die doch nicht mehr. Oder sind die
doch noch natürlich. Ich bin ja immer noch, ich bin ja Coach, ich muss ja da alles aufräumen und dies und das und dem Schiri erklären, wo er hin muss, damit er sein Geld bekommt und ihm die Schiri-Kabine aufmachen etc. Also ich habe ja immer mit denen zu tun, deswegen verstehe ich mich ja so gut mit denen. Aber manchmal wartet man ab, bis man sich wieder gut mit ihnen versteht. Sagen wir es auch so.
Es geht ja auch schon so Kleinigkeiten. Zum Beispiel gibt es Vereine, die stellen dann auch so einen Obstkorb mal so hin oder so ein bisschen Getränke.
Aber sowas gibt es so nicht.
Ja, also genau, da geht's von mir los.
Aber Obstkorb habe ich noch nie erlebt. Aber im Wasser biete ich mir immer an, deswegen mögen sie mich ja auch so, aber verpfeifen sie uns mich immer ja trotzdem. Das ist ja das Tragische.
Ja,
vielleicht machen sie es ja gar nicht mit Absicht, Alex. Kann das sein?
Völlig verrückt, ne? Vielleicht ist keine Absicht. Wer hätte das gedacht?
Vielleicht.
Ja, in bestimmten Liga bekommt man ja auch immer so Verzehrgutscheine fürs Restaurant. Ich kann mich an Verbandsliga erinnern, da waren wir alles gespannt, da war ich junger Linienrichter und da hast du so für jeder 15 Euro zum Essen danach. Und dann kam nach dem Spiel, das werde ich nie vergessen, der Präsident von dem Verein in die Kabine und hat gesagt, die Gutscheine nehme ich wieder weg, esst und trinkt so viel ihr wollt, aber bitte kommt nie wieder. Und das haben wir dann gemacht. Da wurde dann Vorspeise, Carpaccio, da hat man, unser Lehrwart war Schiri, dem war eh alles egal, und dann haben wir da gegessen und dann, ich weiß nicht, ob er jemals wieder da war, ich war dann nicht nochmal, aber das war lustig.
Mhm. Also, Alex, du hast verschiedene Deeskalationsstufen jetzt mitbekommen. Vielleicht einfach ein Big Mac-Menü reinstellen und sagen, das war aber das letzte Essen von dir hier. Und jetzt schleich dich. Danke, dass Sie uns das Spiel ermöglicht haben. Das
also in der nächsten Ligatur, ne, wenn die Kombination wieder da ist, ich werde das nicht vergessen, frage ich mal nach, wie sich das verhalten hat.
Ja, aber wirklich, du, ich glaube ehrlich gesagt, die Hörerinnen und Hörer sind da auch gespannt drauf. So, auch ganz fantastisch, dass wir jetzt einfach in dieser Blitzrunde einfach so beim Tempo geblieben sind. Wollen wir einen ganz schnellen Durchgang noch machen, also von den anderen drei, ich weiß jetzt gerade gar nicht, Daniel, ich glaube, du bist dran. Hast du noch ein ganz kurzes Thema und dann machen wir aber, dann müssen wir hier leider die Rollläden runterlassen.
Ja, ich noch ganz kurz im Abschluss zwei MVPs. Der eine ist die langweilige Lösung, das ist Sam Stein, weil der irgendwie seit jedem Spieltag immer MVP ist. Der hat jetzt schon in 14 Spielen 20 Tore und 4 Vorlagen gemacht, hat das entscheidende Einzel gegen Almere gemacht, hat seinen Marktwert, momentan ist er bei 10 Millionen Euro, der hat in der Saison direkte Freistöße schon gemacht und ist einfach, der hieft Twente quasi alleine in die internationalen Plätze und der dürfte auch, wie schon so oft gesagt, nicht mehr allzu lange vermutlich in der Eredivisie sein und diese Bereiche haben. Aber ich wollte ihn trotzdem erwähnen, weil er eine Erwähnung immer wert ist. Und die andere MVP ist die spannendere Lösung. Das ist Christopher Pedersen von Fortuna Sittard. Ist Top-Torschütze von Fortuna, hat schon 7 Tore erzielt, hat jetzt auch das entscheidende 1-0 gemacht gegen Almelo und er hat eigentlich auch großen Anteil daran, dass Fortuna da ist, wo sie aktuell sind. Die sind auf Platz 8, haben 32 Punkte. Das ist für Fortuna sehr formidabel und das wäre aktuell der Playoff-Platz für die Conference League, den sie aktuell innehaben und ist mit seinen 30 Jahren auch so eine Art so ein Leader, auch in der Kabine und man kennt ihn vielleicht noch aus Düsseldorfer Zeiten, wo er zuvor war. Und übernimmt viel Verantwortung, macht auch die Elfmeter. Und genau, das sind so meine beiden MVPs noch schnell.
Sehr, sehr schön. Mario, wen hast du noch oder was hast du noch auf dem Zettel?
Ich habe noch eine Feel-Good-Story, die ist aber jetzt tatsächlich auch schon eine Woche her. Also wem sie noch nicht irgendwie als Real durch einen italienischen Algorithmus bei Instagram reingespült worden ist. Jonathan Klinsmann spielt jetzt in der Serie B bei Cesena. Und da gab es letztens kurz vor Schluss einen Elfmeter gegen Cesena und dann hat er sich umgedreht beim Stand von 0-0 und hat den Balljungen gefragt, wo der Schütze hinschießt und dann hat der Balljunge, der Ivan, gesagt rechts und dann ist Jonathan Klinsmann nach rechts gesprungen, hat den Ball gehalten. Cesena hat das Spiel sogar noch gewonnen. Danach gab es ein Trikot und eine Umarmung von Jonathan Klinsmann für Ivan und ja, das fand ich ganz herzerwärmend.
Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich fängt es jetzt an, dass die Gegner die Balljungen briben und bestechen und ihnen sagen, hier, sag ihm rechts, dann kriegst du von mir das Trikot. Und dann wird's interessant, was Ivan macht. Aber gut. Uli, wir werden, glaube ich, jetzt nicht mehr über United und das neue Stadion und alles drumherum sprechen, denn das ist nochmal eine halbe Stunde. Ähnlich emotional vielleicht. Hast du noch was Kleines? Natürlich.
Wahrscheinlich können wir noch mal kurz nach, ich weiß gar nicht, ob wir das gemacht haben, Crystal Palace wäre vielleicht für ein kurzes Thema, weil es relativ schnell erklärt ist. Ersten 8 Spiele gar nicht gewonnen. Große Kritik an Oliver Glasner haben wir, glaube ich, hier mal besprochen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und jetzt aber im Verlauf der Saison sich peu à peu gesteigert. Jetzt sind es 7 Siege in 10 Spielen und andauernde Gespräche über die Vertragsverlängerung. Also Crystal Palace hat Oliver Glasner recht klar signalisiert, dass sie mit ihm gerne weitermachen wollen. Glasner selbst soll wohl, also zumindest in den Gesprächen sein. Ich weiß nicht, ob er wirklich hundertprozentig dahinter steht, aber habe ganz oft nachgefragt, auch bei ihm, wie seine Einschätzung geht in der Saison, warum das nicht vernünftig losging. Die Einschätzung, die hat sehr sinnvoll geklungen, wenn er sie gemacht hat, nämlich fehlende Fitness. Ganz viele Spieler, die spät dazugekommen sind, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten noch dazu, was die Trainingssteuerung schwierig gemacht hat. Das heißt, er hat unterm Strich gesagt, die sind alle nicht fit hier, hat es auch ein bisschen ausgeweitet. Ich weiß aber nicht, wie viel davon in die Öffentlichkeit gehört und wie viel nicht. Ist jetzt auch wahrscheinlich für die Kürze irrelevant. Und das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, ja, jetzt habe ich die Mannschaft da, wo ich will und siehe da, sie gewinnen. Es war aber noch in der Zeit, als es gar nicht gut lief für ihn. Ich sag das, also man wirft ihm oder warf ihm zwischenzeitlich, das kennt man, glaube ich, auch noch aus Frankfurt, immer mal wieder vor, dass er schon immer die Ausreden parat hatte. Zu dem Zeitpunkt hatten sie wieder eine Negativserie nicht gewonnen. Er hat gesagt, nee, jetzt gibt's keine Ausreden, auch nicht für die Truppe. Die sind fit, die müssen jetzt liefern. Und seither sind es 7 in 10. Und Crystal Palace ist wieder da, wo sie letzte Saison aufgehört haben, nämlich in Schlagdistanzen für gewisse Dinge. Es gibt ja ganz wilde und krude Dinge, dass theoretisch sogar, ich glaube, 7 Champions-Ligisten aus England kommen könnten und dann entsprechend, glaube ich, bis zu 11 Europapokal-Teilnehmer. Da wäre er jetzt in Regionen.
Oh Mann, ey. Ja, Entschuldigung. Also ich hatte das ja natürlich schon mal gelesen, damals schon, als die Reform kam, aber der Gedanke ist einfach ein bisschen wild. Sehr schön, ja, dann haben wir jetzt nämlich auch Oliver Glasners Rolle dann noch ein bisschen eingeordnet. Maxence Lacroix hatten wir ja auch schon in der letzten Folge erwähnt. Ihr vier, das hat große Freude gemacht. Das war ja fast schon psychoanalytisch, was wir hier in Teilen abgeliefert haben. Und eigentlich müssten wir fast mal die Sendung machen, wo wir nur von unseren eigenen Fußballerlebnissen erzählen. Ich habe den Eindruck, da liegt Gold begraben. Und
willst du das sagen?
Wo ich gespielt habe? Nein. Ich komme ja aus Mittel- bzw. Unterfranken. Also der SV Unteraltenbernheim war meine erste Station. Ihr alle werdet jetzt aufhorchen wahrscheinlich.
Google ich gleich.
Die haben damals erstmal die Jugendabteilung gründen müssen. Und meiner Mutter wurde nichts davon erzählt, weil die alle davon ausgegangen sind, die verbietet das bestimmt, dass ich mitspielen darf, was totaler Quatsch war. Aber naja, Frauenbild auf Dörfern halt. Erstes Spiel 1-16 verloren, das zweite Spiel, aber ich habe, ratet, wer für die 1 gesorgt hat? Your boy.
Stark.
The rest, as they say, is history. Es war wirklich so, der ganze Sportplatz war voll, weil alle Eltern waren da und die haben gejubelt ohne Ende und ich weiß noch genau, wie mich so ein gegnerischer Spieler anguckt, als ich so zurücktrabe, so langsam natürlich auch so in die Menge grüßend Richtung und dann guckt er mich an und sagt so, seid ihr alle bescheuert? Weil es war es 1-16. Zweites Spiel dann 0-36 gegen Emskirchen. Ich habe immer noch einen Hass gegen Emskirchen. Wir hatten 5 verschiedene Torhüter, weil wir damals wir hatten noch nicht fix ausgemacht, wer Torhüter ist. Ich war zwischendurch auch drin, ich habe nur 2 Gegentore kassiert, aber der Trainer hat gesagt, nee, wir brauchen dich draußen, weil du bist der Einzige, der einen Schuss hat, der weit genug geht, dass du mal den Ball in die gegnerische Hälfte schießen kannst, dann haben wir kurz Ruhe. Und dann, so wurde ich zum Libero. Und dann später beim SV Markt Einersheim. Also, do your Google work, jetzt könnt ihr es nachsuchen, aber soweit ich weiß, sind die Statistiken von denen nicht so gut gepflegt. Ja, so. Tribünengespräch incoming zu unseren Fußballgeschichten. Vielen, vielen Dank euch vier und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support. Ganz wichtig, registriert euch bitte als SupporterInnen, wenn ihr Daueraufträge habt, denn die müssen geändert werden und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Oliver, Levin, bei Friedrich, bei Domaniac und bei Magdalena, rasenfunk.de/supportersclub und ansonsten gilt natürlich, wenn ihr Feedback habt, mitmachen.rasenfunk.de und abonniert doch bitte auch die anderen Formate. Wir sprechen über die Bundesliga der Männer, über die Bundesliga der Frauen, über das Tribünengespräch.
Ihr Assis.
Und auch über das Nationalteam. Und wir alle haben gerade Alex die Hand geschüttelt.
Eine Handshake zum Abschied.
Denn jetzt sind alle bösen Gedanken, die sind genau weg. Und zwar jetzt. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.